Heute beginnt meine sechste Lehrwoche durch den Römerbrief, und zwar einen Vers nach dem anderen. Und damit beginnt auch die letzte Woche dieser Serie. Wissen Sie, ich könnte stundenlang über diese Dinge hier reden, wenn nicht Tage, und das über jeden einzelnen Vers, weil dieses Thema den meisten Christen so fremd ist. Normale Gemeinden predigen nicht das wahre Evangelium. Stattdessen wird gelehrt, dass Gott auf unsere Leistung achtet und nicht auf das, was Jesus für uns getan hat. Und es ist so wichtig, das zu verstehen. Ich könnte ewig nur darüber reden, aber wie gesagt, diese Woche wird unsere letzte sein. Das heißt auch, dass ich diesen Freitag das Buch Gnade, die Kraft des Evangeliums zum letzten Mal im Rahmen dieser Sendung anbieten werde. Das hier hat die Beziehung von Zehntausenden, vielleicht sogar Hunderttausenden Christen zum Herrn verändert. Ich sage es Ihnen, wenn Ihre Beziehung zu Gott nicht einfach Ihr ganzes Leben definiert, wenn Sie nicht förmlich in seiner Liebe baden, dann sage ich Ihnen eines, Sie brauchen diese Artikel, denn dann ist eines garantiert, das Evangelium wird die Kraft Gottes in Ihrem Leben freisetzen. Wir sind mittlerweile in Römer Kapitel 8 angekommen. Es hat 2 Tage gedauert, 4 Verse zu besprechen, und wir sind quasi durchgeeilt. In diesen Versen steckt so viel, was ich nicht erklärt habe. Ich möchte Sie also wirklich ermutigen, sich diese Materialien zuzulegen. In Vers 5 heißt es, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Der Begriff Fleisch klingt für manche von Ihnen vielleicht etwas seltsam. Das liegt daran, dass wir heutzutage nicht mehr wirklich davon sprechen. Zumindest nicht so, wie es in diesem Kontext geschrieben steht. Wenn wir von Fleisch reden, dann meinen wir die Haut um unsere Knochen. Nun, die Bibel meint damit etwas anderes. Das griechische Wort für Fleisch lautet Sarx und bedeutet so viel wie sterblich, wie das Fleisch ohne Haut. Anders formuliert geht es also nicht um unsere Oberhaupt, sondern um unseren Körper und unsere Seele in Kombination. Der Teil, der noch nicht befreit und von der Kraft Gottes verändert worden ist. Vielleicht ist dieser Teil gerade in dem Prozess, verändert zu werden. Vielleicht erleben Sie gerade Heilung. Vielleicht wird Ihr Verstand gerade erneuert. Und Sie haben mehr Freude als davor. Aber Ihr Leib und Ihre Seele sind nicht errettet. Es ist unser Geist, der sich verändert hat. Der Begriff Fleisch bezieht sich zumindest in der Bibel immer auf Leib und Seele. Der Teil, der also noch nicht vom Heiligen Geist erneuert worden ist. Das Ganze ist also ein negativer Begriff. Es heißt also, diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, die als rein physische Menschen leben und nicht aus dem Geist heraus, diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, lassen Sie uns das mit 1. Korinther 6,17 vergleichen. Dort heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das griechische Wort dafür lautet heis und bedeutet ein Einzelnes, ausgeschlossen aller anderen. Was immer also auf den Heiligen Geist zutrifft, trifft auch auf Ihren von neuem geborenen Geist zu. Die beiden sind eins, wie zum Beispiel die Frucht des Geistes. Manche Leute meinen, dabei handelt es sich um die Dinge, die der Heilige Geist hervorbringt. Nun, das stimmt zwar, aber Ihr von neuem geborener Geist bringt dieselbe Frucht hervor, weil Sie eins mit dem Heiligen Geist sind. Sie sind ein Geist. So steht es in 1. Korinther 6,17. Wenn es hier also heißt, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht, dann bedeutet das einerseits, dass sie dem Heiligen Geist nachfolgen, von ihm kontrolliert und geleitet werden, aber dasselbe gilt auch, wenn sie aus ihrem von neuem geborenen Geist heraus leben. Denn der Heilige Geist und ihr von neuem geborener Geist sind einander gleich. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. So können sie erkennen, ob sie nach dem Fleisch oder nach dem Geist wandeln. Wo liegt Ihre Aufmerksamkeit? Wenn Sie im Fleisch leben, dann denken Sie nur über die physischen, über die natürlichen Dinge nach. Nun, ich muss das vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären, denn wir leben in einer natürlichen Welt und wir alle machen ständig von unseren 5 Sinnen Gebrauch. Wenn Sie mich zum Beispiel zum Flughafen fahren, dann tun Sie das bitte nicht aus Glauben. Fahren Sie mit offenen Augen und benutzen Sie Ihr Gehirn. Amen. Ich möchte nicht, dass Sie aus Glauben fahren. Bitte verlassen Sie sich auf Ihre Augen. Wir leben in einer physischen Welt, also brauchen wir auch einen entsprechenden Fokus darauf, damit wir funktionieren und existieren können. Aber wenn Sie sich davon komplett einnehmen lassen und anfangen, alle Antworten aus der natürlichen Welt zu ziehen und nur noch mit natürlichen Lösungsvorschlägen ankommen, Sie werden krank und der erste Griff geht zu den Medikamenten. Erst wieder der Arzt gefragt und dann Gott. Dann leben Sie vergänglich, nach dem Fleisch. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass Ärzte und Medikamente irgendwie falsch sind. Ich will lediglich sagen, dass wenn das zu Ihrem ersten Ansatz wird, wenn Sie sich darauf verlassen und Gott nur Ihr Plan B ist, dann leben sie vergänglich, sie leben aus dem Fleisch heraus. Sie achten auf die Dinge des Fleisches und konzentrieren sich darauf. Wenn sie in einen finanziellen Engpass geraten und ihre erste Reaktion ist, das einen Kredit aufzunehmen, Geld auszuleihen oder sonst was, und sie sich nicht an Gott wenden, nicht zum Herrn gehen, dann leben sie aus dem Fleisch. Ich behaupte nicht, dass es Sünde ist, Geld auszuleihen, aber bei Gott gibt es viele andere Möglichkeiten und sie können auch erst einmal zu ihm gehen. Die meisten Leute wenden sich erst dann zu Gott, wenn sie keine andere Option mehr haben, weil sie aus dem Fleisch heraus leben. Das sieht man darin, dass sie sich zuerst an ihr Fleisch wenden. Das ist der erste Ort, an dem sie nach Lösungen suchen. Sie schauen auf das Menschenmögliche. Sie richten sich nicht an ihrem Geist aus. Sie haben keine Haltung des Übernatürlichen. Stattdessen suchen sie die vergängliche, physische Antwort auf alles. Im nächsten Vers heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Die Worte Trachten des Fleisches stehen für den griechischen Begriff Sarx, dasselbe Wort, das für Fleisch benutzt wird. Wenn sie von ihrem Fleisch gesteuert werden, dem physischen und natürlichen um sie herum, wenn sie sich immer an Menschen wenden und nicht an Gott, dann leben sie fleischlich. Und es heißt, das Trachten des Fleisches ist tot. Da steht nicht, das Trachten des Fleisches könnte tödlich sein oder hat für manche Menschen tödliche Folgen. Nein, es ist der Tod. Wie eine Gleichung. Trachten des Fleisches ist gleich Tod, aber Trachten des Geistes ist gleich Leben und Frieden. Was ist das Trachten des Geistes? Wissen Sie, religiöse Menschen denken, es macht einen geistlich, wenn man einen bestimmten Kragen trägt, eine Kutte anhat oder mit gefalteten Händen rumläuft und immer wie ein Grießkram reinblickt. Wir alle haben ein paar dieser fleischlichen Merkmale im Kopf, die einen unserer Meinung nach geistlich machen. Aber in der Bibel heißt es in Johannes Kapitel 6, Vers 63, Jesus spricht hier, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Nach dem Geist trachten, sich nach dem Geist ausrichten, bedeutet, auf das Wort Acht zu geben. Nicht mehr und nicht weniger. Die Worte, die Jesus zu uns gesprochen hat, sind Geist und Leben. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, aber das Trachten des Geistes, das Trachten nach dem Wort, bringt Leben und Frieden. Wissen Sie, wenn Sie einen Garten anlegen, dann muss ich nicht dabei gewesen sein, als sie die Saat ausgestreut haben, um zu erkennen, für welche Pflanzen sie sich entschieden haben. Ich muss einfach nur sehen, welche Pflanze heranwächst, denn es kann nur das wachsen, was zuvor gepflanzt worden ist. Entweder haben sie die Pflanze gesetzt oder sie haben nicht aufgepasst und ein fremder Same ist aufgegangen. Ganz egal, was in ihrem Garten wächst, entweder wächst es, weil sie es gepflanzt haben oder weil sie zugelassen haben, dass es gepflanzt worden ist. Das Gleiche gilt auch für ihr Leben. Das Trachten des Fleisches ist tot. Wenn ihr Leben nur Tod hervorbringt, entweder körperlich, emotional oder auch in ihrer Beziehung oder Finanzen, wenn sie immer nur Tod erfahren, und damit meine ich nicht, dass sie tatsächlich ihren letzten Atemzug auf dieser Erde haben, sondern ich beziehe mich hier auf Römer Kapitel 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Alles, was ein Resultat der Sünde ist, ist gleichzeitig auch eine Form des Todes. Depression ist tot, Armut ist tot, Entmutigung ist tot, Angst ist tot, Zorn und Bitterkeit sind tot. Alles, was durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist, bedeutet Tod. Wenn Sie also ständig Tod erleben, wenn Sie immerzu niedergeschlagen und entmutigt sind und alles immer falsch läuft, Sie sich Sorgen machen und all das, dann muss ich nicht dabei gewesen sein, um sagen zu können, was schief läuft. Ich kann an Ihrem Leben erkennen, dass Sie nach dem Fleisch getrachtet haben. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Und ich weiß, dass daran gerade einige Leute Anstoß nehmen und sagen, du hast doch keine Ahnung, was bei mir los ist. Doch habe ich. An dem, was in ihrem Leben wächst, kann ich erkennen, was sie gesät haben. Und es gibt so viele Leute, die kommen und meinen, ich habe alles getan, was in der Bibel steht, aber es funktioniert einfach nicht. Das ist nicht wahr. Das Wort Gottes ist unfehlbar. Sie müssen es einfach anwenden. Aber das braucht mehr, als sich einfach einmal die Woche oder ab und zu damit zu beschäftigen oder nur dann, wenn alles andere ausweglos erscheint. Die Bibel sagt, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nicht, dass der Gerechte einmal die Woche reinschaut, mal Urlaub da macht und an Feiertagen vorbeikommt. Nein, wir müssen aus Glauben leben. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Dort heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und weiter heißt es, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Ich habe schon so oft von Leuten gehört, ich habe gebetet und Gott gefragt und ich höre einfach nichts zurück. Aber Gott hat gesagt, wer von ganzem Herzen sucht, wird mich finden. Oftmals suchen die Leute Gott erst dann, wenn sie irgendeine Deadline haben, wenn es 5:05 ist und die Krise hereinzubrechen droht. Und wenn dann keine Antwort kommt, heißt das einfach, es hat nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil sie Gott nicht von ganzem Herzen gesucht haben. Sie haben vielleicht an dem einen Tag gesucht, aber Junge, monatelang haben sie einfach aus dem Fleisch gelebt und ihr eigenes Ding durchgezogen. Sie haben Gott gerade mal ein paar Stunden gegeben. Gott, heute Abend werde ich dich suchen. Wenn du es schaffst, mein Leben in den nächsten 10 Stunden umzukrempeln, großartig. Wenn nicht, dann lebe ich einfach weiter nach dem Fleisch. Sie werden das ernten, was sie gesät haben. Galater Kapitel 6, Vers 7. In Römer 8, 6 steht, das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Das Trachten des Geistes ist das Trachten nach dem Wort. Wenn sie sich ausschließlich auf das Wort Gottes stellen, dann werden sie auch nur solche Ergebnisse bekommen. Ich habe eine Lehrreihe zu genau diesem Thema. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Alben, wo es darum geht, dass die Gedanken ihres Herzens bestimmen, wer sie sind. Ihr Leben wird sich immer nach dem Gedanken ausrichten, dem sie am meisten Aufmerksamkeit schenken. Wenn sie tot erleben oder eine Form des Todes, sei es Entmutigung, Angst, Armut, Unsicherheit und so weiter, irgendeine Form des Todes eben, dann haben sie nach dem Fleisch getrachtet. Sie ernten, was sie gesät haben. Wenn sie aber den Segen Gottes in ihrem Leben erfahren, dann weil sie ihren Verstand erneuert haben. Das heißt aber nicht, dass sie das auch verdient haben. Wissen Sie, mir wurde erst vor kurzem ein brandneues Auto geschenkt und auf mich sind 3 Leute zugekommen, die alle das Gleiche gesagt haben, du hast das verdient. Ich habe das nicht verdient. Ich habe nicht verdient, dass mir jemand ein Auto schenkt. Aber wissen Sie was? Ich werde mich selbst klein machen. Es akzeptieren und empfangen. Amen. Ich habe es nicht verdient, aber ich habe es empfangen. Wir verdienen den Segen Gottes nicht, aber wenn Sie nach dem Geist trachten, dann setzen Sie die Güte Gottes in Ihrem Leben frei und erleben, wie gute Dinge geschehen. Die meisten Menschen denken, ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott ist nicht derjenige, der kontrolliert, der bitter ist oder zornig, der verletzt oder am Boden zerstört ist. Gott steuert nicht fremd. Nein, es gibt Gesetze von Saat und Ernte und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir einen Feind da draußen haben, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Manche Dinge sind kein unmittelbares Ergebnis ihrer eigenen Taten. Es ist nicht, als ob sie eine bestimmte Sache tun und gleich danach folgt die Tragödie. Vielleicht haben sie selbst den Samen nicht gesät, aber sie haben auch nicht ihr Denken angepasst. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Vielleicht sind Sie nicht dahergegangen und haben gesagt, ich will krank sein, aber Sie haben Gott nicht geliebt, haben sich nicht auf sein Wort gestellt, sein Wort nicht proklamiert und haben angefangen, die Lüge zu glauben, dass Sie einfach nur ein Mensch sind und es sich um eine unheilbare Krankheit handelt. Und jetzt fragen Sie, Gott, was soll ich denn tun? Sehen Sie, das ist fleischliches Denken. Sie denken, Sie sind einfach nur ein kleiner, schwacher Mensch und deshalb bekommen Sie das, was einem kleinen, schwachen Menschen eben zusteht. Aber wenn Sie umdenken und sagen, nein, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Aus dem Fleisch heraus werde ich den Krebs nicht besiegen können, aber für Jesus ist das keine große Sache. Wenn Sie diese Haltung einnehmen, dann trachten Sie nach dem Geist und werden Leben und Frieden ernten. Wenn Sie sterben, dann nicht, weil Sie ein fürchterlicher Mensch sind und geradezu gebeten haben, Krebs zu bekommen und zu sterben. Aber Sie haben einfach gedacht, ich bin doch nur ein Mensch. Das ist falsch. Das ist fleischliches Denken. Sie sind nicht einfach nur ein Mensch. Ein Drittel von Ihnen besteht aus dem Heiligen Geist. Ein Drittel von Ihnen hat die übernatürliche Kraft Gottes in sich. Und Sie sollten andere Ergebnisse erwarten. Aber der normale Christ erwartet genau das, wie alle anderen Menschen eben auch. Da muss die Wirtschaft nur einmal in Rezession gehen und der normale Christ bekommt es mit der Angst zu tun, dass er seinen ganzen Besitz verlieren wird. Genau wie die Leute, die Gott nicht kennen. Aber die Bibel sagt in Philipper 4,19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gottes Reichtum hängt nicht von der amerikanischen und auch nicht von irgendeiner anderen Wirtschaft ab. Gott füllt unseren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit aus. Und wenn Sie Ihre Gedanken nach dem Geist ausrichten, nach dem Wort Gottes, dass er all Ihren Mangel ausfüllen wird, dass Gott Ihre Quelle ist, nicht die Wirtschaft, nicht Ihre Arbeitsstelle. Gott ist Ihre Quelle. Wenn Sie so denken, dann werden Sie Leben und Frieden haben. Sie werden aufblühen, während alle anderen in die entgegengesetzte Richtung gehen. Aber wenn Sie einfach wie ein ganz normaler Mensch denken, ach, die Wirtschaft ist gerade einfach nicht gut. Im Moment gibt es keine Möglichkeit für finanziellen Wachstum. Wenn Sie so denken, dann werden Sie auch kämpfen müssen. Ich habe das schon so oft erlebt. Sie wissen schon, damals in der großen Finanzkrise von 2009. Die ganze Welt war davon betroffen. Menschen haben Selbstmord begangen. Christliche Dienste haben sich auf Einbußen vorbereitet, haben ihr Budget schon um 15-20% runtergefahren, noch bevor sie überhaupt irgendwelche Auswirkungen der Krise gesehen haben. Sie haben einfach dieselbe Lüge geglaubt wie jeder andere eben auch. Aber wissen Sie, dass Gott mir zur exakt selben Zeit gesagt hat, dass ich eine Bibelschule gründen soll? Seit 2009 habe ich angefangen, den Dienst stetig zu vergrößern. Und wir haben tatsächlich knapp 70 Millionen Euro nur für Gebäude ausgegeben. Wir haben unglaublichen Wachstum erlebt und das zu einer Zeit, als alle anderen Einbußen machen mussten. Wissen Sie warum? Weil ich mich auf den Geist verlassen habe. Ich habe mein Herz auf den Herrn ausgerichtet und Gott hat mir aufgetragen, in der Wirtschaftskrise etwas zu tun und es hat zu unserem Besten gedient. Wir konnten das Gelände günstig kaufen, weil alle anderen zu panisch waren, um zu investieren, ich nicht. Ich sage es Ihnen, dieser Vers hat es in sich. Ich weiß, wie die meisten Menschen reagieren. Ach, das trifft doch nicht auf mich zu. Aber es ist wahr. Das ist ein geltender Grundsatz, ein Gesetz, unveränderlich. Sie sind das, was Sie in Ihrem Herzen denken, Sprüche 23,7, und hier heißt es, das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Sie können nicht nach dem Fleisch trachten und dann für Leben und Frieden beten. Nein, Sie werden das ernten, was Sie gesät haben. Wenn Sie Veränderungen in Ihrem Leben sehen wollen, dann müssen Sie Ihr Denken ändern. Nicht einfach beten und ein anderes Ergebnis erwarten. Verändern Sie Ihr Denken. Ich glaube, es war Einstein, der gesagt hat, Wahnsinn ist immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Aber es gibt so viele Christen, die ein fleischliches Denken haben, die ihren Verstand nicht durch das Wort Gottes erneuern, die nicht in dem wandeln, was die Bibel lehrt, und dann beten und erwarten, dass alles so wird, wie in der Bibel geschrieben steht. Wenn Sie die Ergebnisse wollen, von denen Sie in der Bibel lesen, dann müssen Sie die Saat des Wortes Gottes nehmen, in Ihrem Herzen pflanzen und Tag und Nacht darüber nachsinnen. In Josua Kapitel 1, Vers 8 steht, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann, wenn sie Tag und Nacht darin forschen, wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Heute schauen Leute diese Sendung zu, die für Wohlstand beten, für Erfolg, aber sie beschäftigen sich nicht Tag und Nacht mit dem Wort. Sie trachten nicht nach dem Geist, aber trotzdem wollen sie Leben und Frieden. Sie trachten nach dem Fleisch und die Bibel verheißt dafür den Tod. Es wird Tod hervorbringen. Sie können nicht einfach beten und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Verändern Sie Ihr Denken. Lassen Sie das Wort Gottes Ihr Denken verändern. Junge, das ist gewaltig. Was ich hier gesagt habe, kann Ihr Leben verändern, wenn Sie sich das wirklich zu Herzen nehmen. Ich glaube, Gott spricht gerade zu einigen von Ihnen. Nehmen Sie das an. Ich könnte noch so viel ausführlicher darüber sprechen. Ich habe 5 oder 6 CDs, die sich genau damit beschäftigen. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich diese Materialien zuzulegen. In Vers 7 heißt es, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Es geht hier um unseren Verstand. Ein fleischlicher Verstand ist der Feind Gottes, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Nun, was genau ist ein fleischlicher Verstand? Noch einmal zurück zu Vers 5. Diejenigen, die gemäß des Fleisches sind. Der fleischliche Verstand beschäftigt sich ausschließlich mit den Dingen des Fleisches. Wenn Sie sich nur von dem steuern lassen, was Sie sehen, schmecken, hören, riechen oder fühlen können, wenn Sie sich komplett von den physischen Dingen des natürlichen Raums leiten lassen und geistliche Wahrheiten gar nicht mehr wahrnehmen und sich nicht auf das Wort Gottes stützen, sondern sich nur auf das verlassen, was Sie in den Nachrichten hören, was Ihr Chef sagt oder Ihre Nachbarn behaupten, dann sind Sie fleischlich und das bedeutet Feindschaft gegen Gott. Es hindert die Kraft Gottes daran, in Ihrem Leben zu wirken. Junge, was ich hier sage, hat es wirklich in sich. Wissen Sie, genau deshalb habe ich so viele Bücher, CDs und Kassetten veröffentlicht. Ich will das Wort Gottes unter die Menschen bringen und dabei helfen, dass die Leute die Denkweise der Welt ablegen. Genau deshalb haben wir unsere Bibelschule gegründet. Wer kommt, kann sich hier 2 oder 3 Jahre lang voll und ganz mit dem Wort Gottes beschäftigen. Hier können Sie in das Wort Gottes eintauchen. Erst gestern habe ich wieder in der Bibelschule gelehrt über verhärtete Herzen. Es ging darum, dass Gott unsere Herzen weich machen möchte, sodass wir ihm gegenüber sensibel werden. Und ich fragte einfach in die Runde, wie viele von euch haben in den ersten 6 Monaten hier erlebt, wie der Herr eure Herzen verändert hat? Einfach nur dadurch, dass ihr euch mit der Bibel beschäftigt habt. Und fast alle Hände sind in die Höhe geschossen. Unsere Bibelschule ist ein Ort, an dem wir diese Wahrheiten nehmen und vertiefen und Leuten dabei helfen, nach dem Geist zu trachten und sich nicht auf ihren Verstand zu verlassen. Junge, darin steckt so viel Kraft. Ist das nicht gewaltig? Ich sage es Ihnen, die Dinge, über die wir hier reden, ich will eigentlich schon längst weitermachen, aber das hier ist so wichtig. Denn genau an dieser Stelle schießen so viele Leute am Ziel vorbei. Der Kampf findet in unserem Kopf statt. Da draußen laufen unzählige Leute rum, die den Teufel in die Schranken weisen wollen. Der Teufel kann ohne ihre Zustimmung und Kooperation rein gar nichts tun. Sie müssen die Lüge zuerst glauben. Deswegen hat Jesus gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8,32. Alles, was der Feind kann, ist uns täuschen und die Wahrheit macht das unmöglich. Sobald sie die Wahrheit kennen, werden sie sich nicht mehr täuschen lassen. Sobald sie die Wahrheit kennen, kann ihnen der Feind nichts mehr anhaben. Aber traurigerweise kennen die meisten Christen die Wahrheit nicht. Vielleicht kennen sie die Wahrheit ein bisschen. Aber der Römerbrief beschäftigt sich in besonderer Weise mit dem Evangelium und zeigt uns, dass es nicht darum geht, was wir für Gott tun können, sondern um das, was er für uns getan hat. Sie sollten nicht in Verdammnis leben. Stattdessen dürfen sie voller Kühnheit in die Gegenwart Gottes treten und sich ihm nicht aus dem Fleisch heraus nähern, geplagt von Leistungsdenken und dem eigenen Sündenbewusstsein. Aber die meisten Christen wissen das einfach nicht und genau deshalb leben sie in Ketten. Dieses fleischliche Denken, das traurigerweise zumeist von den Gemeinden selbst eingeprägt worden ist, ist der Feind Gottes. Es ist ein Freifahrtschein für den Teufel. Ich habe es schon so oft gesagt, aber die meisten Christen zweifeln nicht daran, dass Gott alle Kraft hat. Sie glauben einfach nicht, dass er in ihrem eigenen Leben wirken wird, weil sie sich verdammt fühlen und im Fleisch leben. Wenn sie sich Gott nähern, dann stützen sie sich auf ihre eigene Leistung und nicht auf das, was Jesus bereits getan hat. Und das bedeutet Feindschaft gegen Gott. Das ist wie ein Spielplatz für den Feind. Sobald sie anfangen, sich auf ihre eigene Leistung zu verlassen, wenn es um Gott geht, dann hat der Feind sie am Haken. Denn ganz egal, wie gut ihre Leistung ist, egal, ob sie sich besser anstellen als ich, sie werden niemals perfekt sein. Irgendwo werden sie immer scheitern und diese Gesetzesmentalität wird letztendlich nichts anderes tun, als sie zu verdammen. Sie glauben, dass Gott die Kraft hat, aber sie können einfach nicht glauben, dass er diese Kraft auch für sie einsetzen wird, weil sie von ihrem eigenen Herzen verdammt werden. Das ist das Fleisch. Sie nähern sich Gott aus dem Fleisch heraus und das wiederum ist Feindschaft gegen Gott. In Vers 8 heißt es, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ich bin insofern im Fleisch, als dass ich in einem Körper lebe. Aber ich lebe nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. Ich verlasse mich nicht auf meine Emotionen und auf meinen Verstand. Ich lasse Christus durch mich hindurch leben. Ich lebe im Geist.
Die heutige Sendung ist Teil von Andrews Lehrreihe Gnade, die Kraft des Evangeliums. Wir hoffen, dass Sie durch dieses Programm gesegnet wurden. Unsere Gebetshelpline ist nun freigeschaltet. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben, Gebet wünschen oder unser Lehrmaterial bestellen möchten. Sie erreichen uns ab sofort unter der Telefonnummer 06782 98 98 4444. Zur heutigen Sendung bieten wir Ihnen folgendes Lehrmaterial an. Das Buch Gnade, die Kraft des Evangeliums erhalten Sie für 12 Euro. Alle 30 Sendungen dieser Lehrreihe erhalten Sie als mehrteiliges DVD-Album für 22 Euro. Ebenfalls erhältlich ist das Album auf Audio-CD für 15 Euro. Gerne senden wir Ihnen auch beide Alben, DVD und Audio-CD, als Paket für insgesamt nur 30 Euro zu oder die Audio-MP3 und Video-MP4-Dateien auf einem USB-Stick ebenfalls für nur 30 Euro. Die Arbeitsbücher sind derzeit nur in englischer Sprache erhältlich. Diese enthalten das Material des Buches und begleitende Fragen für das Selbststudium oder für Kleingruppen. Es ist Andrews Wunsch, dass jeder sich die Inhalte dieser Lehrreihe noch einmal in Ruhe anschauen oder anhören kann und die Möglichkeit hat, das Material auch an andere Menschen weiterzugeben. Sollten Sie nicht in der Lage sein, sich das CD- oder DVD-Album zu kaufen, senden wir Ihnen die CD der Woche völlig kostenlos zu, wenn Sie uns heute oder morgen anrufen. Bitte beachten Sie, dass dieses kostenlose Angebot nur telefonisch über unsere Hotline verfügbar ist. Sie können uns jetzt unter der Nummer 06782 9898 4444 anrufen, wenn Sie Fragen haben, Gebet wünschen oder bestellen wollen. Die Telefone sind auch bis 10 Uhr freigeschaltet. Alle auf Deutsch erhältlichen Materialien von Andrew finden Sie auch im Webshop auf unserer Internetseite www.andrewwomack.de. Sie können uns auch gerne schreiben an die eingeblendete Adresse oder per E-Mail an info@andrewwomack.de. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Und in der nächsten Sendung von Gospel Truth...
Wissen Sie, die meisten müssen nur mal einen Blick in den Spiegel werfen und es wird ganz schnell offensichtlich, dass sie über die Stränge geschlagen haben. Man kann nicht dick werden, außer man hat es übertrieben. Und so viele Leute behaupten, ach was, das ist genetisch, du verstehst das nicht. Nein, wir übertreiben es einfach. Wir haben uns selbst nicht getötet. Wenn Sie aufhören zu essen, dann werden Sie Gewicht verlieren. Wenn Sie weniger essen, werden Sie Gewicht verlieren. Wir müssen die Taten des Fleisches durch den Geist töten. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und schon wieder, man kann über diesen einen Vers stundenlang predigen, wenn nicht sogar eine ganze Serie daraus machen. Junge, wir müssen uns vom Geist Gottes leiten lassen, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wissen Sie, aber hat man damals nur gesagt, wenn man sich wirklich vertraut war. Das ist vergleichbar mit Papa. Stellen Sie sich doch einmal vor, ein Kind geht zu seinem Vater und sagt, oh, euer allerhöchster Ehren, und spricht ihn immer mit vollem Titel an. Nun, dann würden Sie sich doch sofort fragen, was in dieser Familie schiefläuft, dass die Kinder ihren Vater so anreden. Nein, ein kleines Kind sagt Papa, die beiden kennen sich doch, nicht jeder darf ihn so nennen. Nicht jeder kann einen Vater den eigenen Papa nennen. Aber hier steht, dass Gott den Geist seines Sohnes zu uns gesandt hat, wodurch wir aber Vater, Papa Vater rufen dürfen. Wir stehen ihm nahe, haben eine innige Beziehung zu ihm. Wir könnten so lange über diese Stelle reden, aber die meisten können eine solche Beziehung zu Gott nicht genießen, weil wir in Verdammnis leben, weil wir gesetzlich sind, weil wir denken, dass Gott sich nur für unsere Leistung interessiert und nicht auf das achten, was Jesus für uns getan hat. Junge, das hier ist geballte Wahrheit. Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist doch gewaltig. Erst gestern hat mich jemand gefragt, woher weiß man, ob man von neuem geboren worden ist? Nun, hier steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn Sie von neuem geboren worden sind, dann haben Sie einen Zeugen. Sie wissen es. Sie sind sich sicher und tragen eine tiefe Überzeugung im Inneren. Nun, das bedeutet nicht, dass alles perfekt ist und dass Sie niemals wieder eine Lüge glauben werden oder sich täuschen lassen oder zweifeln. Aber wenn wir es ganz allgemein formulieren, dann tragen Sie in Ihrem Herzen ein Zeugnis.
Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Gospel Truth. Die folgende Sendung wird Ihnen von Freunden und Partnern von Andrew Womack Ministries präsentiert. Wir freuen uns, seit über 50 Jahren Gottes bedingungslose Liebe und Gnade bekannt zu machen.
Als ich die Botschaft der Gnade hörte, da wusste ich, das ist die Wahrheit. Und in meinem Geist wusste ich, das ist die Wahrheit.
Willkommen bei Gospel Truth mit Andrew Womack, einem Lehrdienst, der Gottes bedingungslose Liebe und Gnade betont. Hören Sie jetzt die Fortsetzung von Andrews Lehre aus dem lebensverändernden Wort Gottes über Gnade, die Kraft des Evangeliums.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Mittlerweile sind wir schon in der 6. Woche meiner Lehrreihe durch den Römerbrief. Und ich kann es Ihnen sagen, bis jetzt war es schon gewaltig. Um ehrlich zu sein, eile ich ganz schön durch den Stoff durch. Viele von Ihnen sind da vielleicht anderer Meinung. Weil sie denken, ich habe 6 Wochen gebraucht, um bei Kapitel 8 anzukommen. Aber ehrlich gesagt, es würde Jahre dauern, ihnen all die Dinge zu zeigen, die mir Gott durch diese Bibelstellen beigebracht hat. Das geht so in die Tiefe. Wir kratzen lediglich an der Oberfläche und genau deshalb möchte ich Sie ermutigen, sich diese Materialien zuzulegen. Hier gehen wir nämlich richtig ins Detail. Ich befasse mich hier mit Dingen, zu denen ich im Fernsehen einfach nicht komme. Und zu dieser Serie habe ich einiges im Angebot. Diesen Freitag werde ich zum letzten Mal über dieses Thema lehren. Wir neigen uns also dem Ende zu. Besorgen Sie sich also diese Serie. Wir haben versucht, uns jeden einzelnen Vers anzuschauen. Mittlerweile sind wir bei Römer Kapitel 8, Vers 9 angekommen. Lassen Sie mich ein wenig ausholen und kurz ein paar Dinge erwähnen. In Römer Kapitel 8, Vers 1 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die Begriffe in und nach sind in diesem Kapitel besonders wichtig. Ich werde noch genau darauf zu sprechen kommen, aber lassen Sie mich zuerst ein paar Verse vorlesen. In Vers 5 steht, denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und in Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ich kann hier wirklich nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Dafür können Sie sich meine Materialien besorgen. Aber lassen Sie mich sagen, dass ein Christ im Geist ist. Das ist eine festgesetzte Wahrheit. Wenn Sie von neuem geboren werden, dann sind Sie in Christus Jesus. Sie sind im Geist. Aber Sie können trotzdem nach dem Fleisch trachten. Das bedeutet, dass Sie immer noch sündigen können. Sie können immer noch zornig werden oder aus Angst heraus handeln. Sie können auch immer noch egoistisch sein. Das ist Wandeln nach dem Fleisch. Aber trotzdem sind Sie in Christus. Behalten Sie das im Hinterkopf und schauen Sie sich nun folgenden Vers an. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ein Christ kann nicht im Fleisch sein. Er kann nur nach dem Fleisch sein, also im Fleisch wandeln. Aber trotzdem sind Sie in Christus. Der nächste Vers. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ein Christ ist also im Geist, kann aber im Fleisch wandeln. Umgekehrt kann ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der nicht von neuem geboren worden ist, auch nicht im Geist sein. Vielleicht kann so jemand im Geist wandeln, gute Dinge tun. Vielleicht geht diese Person auch in den Gottesdienst und lernt anderen zu vergeben. Vielleicht macht diese Person also alle möglichen guten Dinge, aber das ist nur das Wandeln im Geist. Wer nicht von neuem geboren ist, kann nicht im Geist sein. Junge, das ist eine ganz schön gewagte Aussage und ich könnte so viel dazu sagen. Das ist eine riesige Sache und Römer Kapitel 8 ist ein wichtiger Schlüssel, um das zu verstehen. Wenn Sie in Christus sind, dann sind Sie im Geist, aber können nach dem Fleisch trachten. Wenn Sie nicht in Christus sind, wenn Sie nicht von neuem geboren worden sind, wenn Sie sich immer noch auf sich selbst verlassen, dann sind Sie im Fleisch. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Sie müssen von neuem geboren werden. Ihre Natur muss sich verändern, und das schaffen Sie nicht alleine. Sie müssen sich zum Herrn wenden und Ihre Natur von ihm verändern lassen. Junge, das ist doch einfach genial. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Vielleicht denken Sie sich jetzt, ich weiß nicht, ob ich den Geist Gottes habe. In dem Vers heißt es weiter, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn Sie von neuem geboren werden, wird Ihr Geist nicht einfach nur ein kleines bisschen verändert. Da oben ist Gottes Geist und er ist gewaltig und heilig und hier unten ist Ihr kleiner Geist. Und er ist eben ein bisschen wie Gott, aber nicht wirklich. Nein, der Geist Christi ist in Ihr Herz gekommen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das griechische Wort dafür lautet heis und bedeutet ein Einzelnes, ausgeschlossen aller anderen. Ihr Geist ist dem von Jesus gleich. Denn es ist der Geist unseres Herrn Jesus, der in Ihr Herz gekommen ist. Lassen Sie mich Ihnen eine Stelle aus Galater vorlesen. Galater 4, 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Er ruft, aber Vater. Es ist der Geist seines Sohnes. Ihr von neuem geborener Geist ist der Geist Christi. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn sie von neuem geboren worden sind, dann lebt Christus in ihnen. Paulus hat in Galater Kapitel 2, Vers 20 geschrieben: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es geht nicht mehr um uns. Gott hat seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Im Inneren sind sie brandneu. Sie sind eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, das bedeutet so viel wie eine noch nie zuvor dagewesene Spezies. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die meisten Menschen verstehen das nicht wirklich, weil sie in den Spiegel schauen und sich nichts verändert hat. Wer dick war, bevor er errettet wurde, ist auch noch dick, nachdem er errettet wurde. Dann wird der Verstand, die Emotionen unter die Lupe genommen und auch da dieselben Gedanken, dieselben Gefühle. Und deswegen wird geschlussfolgert: Errettung muss etwas sein, das erst im Himmel stattfindet. Wenn ich im Himmel bin, dann bin ich errettet. Nein, ihr Geist ist jetzt schon verändert worden. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Sie haben einen komplett brandneuen Geist und der Rest ihres Lebens als Christ dreht sich darum, das, was bereits in ihrem Geist geschehen ist, nach außen zu tragen, ihren Verstand zu erneuern und ihre Handlungen und Gedanken am Geist auszurichten. Wenn sie das tun, dann werden sie mit Gott ein übernatürliches Leben führen. Aber der Geist Christi ist bereits in ihnen. Es handelt sich nicht um etwas, das erst im Himmel geschehen wird. Es passiert hier und jetzt. Ein Drittel ihrer Errettung ist bereits vollkommen. Ihr Geist ist jetzt schon so gerettet, wie er es jemals sein wird. Im Rest ihres Lebens geht es jetzt darum, ihren Verstand zu erneuern und dasselbe auch in ihrem Körper zu erleben. Vers 10: Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Hier geht es um genau das Gleiche, worüber wir schon in den vergangenen Wochen geredet haben, nämlich in Römer Kapitel 7 und 8. Die Sünde hat dazu geführt, dass unser Körper zerstört worden ist, dass unser Verstand zerstört worden ist. Und genau das nennt die Bibel unser Fleisch. Und wenn sie im Fleisch sind, dann können sie Gott nicht gefallen. Wir können einen reinen und vollkommenen Gott niemals mit einem unvollkommenen Körper, einem unvollkommenen Geist anbeten. Es muss durch den Geist geschehen. Sie müssen den Heiligen Geist durch sich hindurch fließen lassen. Sie können sich Gott nicht nähern, weil sie irgendetwas geleistet haben. Selbst wenn sie sich besser anstellen als ich, sie sind immer noch nicht perfekt. Sie müssen sich Gott in Wahrheit und im Geist nähern. Der Körper ist aufgrund der Sünde gestorben. Ihr Körper ist unbrauchbar geworden und ich weiß, dass einige von Ihnen das gar nicht gerne hören. Du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Sie wissen nicht, wer Gott ist. Wenn Sie sich mit mir oder irgendwem anderes vergleichen, dann sehen Sie vielleicht aus wie ein Rohdiamant. Aber verglichen mit Gott, auch Sie haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die Sie vor Gott haben sollten. Ihr Körper ist gestorben, nicht fähig, Gott zu gefallen. Sie können Gott nur durch Glauben gefallen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Hebräer 11, 16. Sie können sich Gott also nur durch den Geist nähern. Noch einmal, Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wenn sie also von neuem geboren worden sind, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Lebendig machen, also zum Leben erwecken, das geschieht in der höchsten Form, wenn der Herr wiederkommt und wir ihm in der Luft begegnen oder bei der zweiten Wiederkehr, wenn wir alle auferweckt werden. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir lebendig gemacht. Dann erleben wir die komplette, perfekte, vollkommene Manifestation dessen. Aber Sie können es schon hier erleben. Und zwar zu dem Maß, wie Sie Ihren Verstand erneuern. Sie können das hier und jetzt auf der Erde erleben. Junge, ich kann Ihnen nicht sagen, für wie viele Menschen, hunderte Menschen, ich schon gebetet habe, die an Krebs litten oder von Krebs geheilt worden sind. Wir hatten erst vor kurzem eine Musical-Aufführung hier in Woodland Park und es kam eine Frau, die uns schon vor einem Jahr besucht hatte. Damals hatte sie Krebs im Endstadium. Ihr ganzer Bauch war angeschwollen, als ob sie schwanger war. Die Ärzte hatten bereits aufgegeben, hatten alles Menschenmögliche getan und sie letztendlich nach Hause geschickt, um dort zu sterben. Aber sie bekam unsere Lehre in die Hände, hörte von unserem Musical, das Musical God With Us. Es ist einfach so gewaltig. Ich sage es Ihnen, die Kraft Gottes fließt durch dieses Musical. Sie hörte sich das 24 Stunden am Tag an und letztes Jahr besuchte sie eine der Vorführungen und erzählte uns, dass die Ärzte sie sie aufgegeben hatten, aber dass sie an Gott festhielten. Nun, heute sind wir hier 8 oder 9 Monate später und sie hat erst vor kurzem eine Vorführung besucht. Ihr Bauch sieht mittlerweile ganz normal aus. Sie musste nicht zurück zum Arzt. Sie hatte keine Medikamente genommen und keine Behandlung empfangen. Sie hat das Evangelium empfangen. Das war ihre Behandlung. Und nun ist sie komplett geheilt, frei von Krebs. Und ich könnte Ihnen hunderte solcher Geschichten erzählen. Wir haben hier auch Mitarbeiter, die auf übernatürliche Weise von Krebs geheilt worden sind. Der Vers will also darauf hinaus, dass wir einen verherrlichten Körper haben werden, sobald wir in den Himmel kommen. Ein Körper, der gar nicht krank werden kann. Er wird unseren sterblichen Körper lebendig machen. Aber hier in diesem Leben, da wird dasselbe zu genau dem Maß geschehen, wie wir unseren Verstand erneuern. Sie können geheilt werden, sie können Freude haben, Frieden haben. Sie können von einfach allem befreit werden. Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Noch einmal, das Wort Fleisch beschreibt hier nicht die Haut um ihre Knochen. Es geht hier um die menschlichen Fähigkeiten, unsere eigene Kraft, unsere eigene Weisheit. Wir sind dem Geist gegenüber verpflichtet. Es ist der Geist, der lebendig macht. Der Geist gibt uns Leben. Der Geist sorgt dafür, dass alles andere funktioniert. Also sollten wir auch nach dem Geist leben und nicht nach dem Fleisch. Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Junge, das ist doch gewaltig. Das ist so genial und hat so viel Kraft. Wenn man das nur kurz anspricht, kann man dem gar nicht gerecht werden. Darin steckt so viel Kraft. Wir sind dem Geist gegenüber verpflichtet. Die einzige Hoffnung, die wir jemals darauf haben werden, zu überwinden, kommt durch den Geist. Also müssen wir uns auch auf den Geist fokussieren. Und Jesus hat in Johannes 6,63 gesagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sie sind Leben. Wir müssen uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Wir müssen unseren Verstand Tag und Nacht erneuern lassen. Und dennoch beschäftigen sich die meisten Christen nur mit den Dingen der Welt. Wir verbringen so viel Zeit damit, irgendwelchen Schwachsinn anzuschauen. Dinge zu lesen, die komplett irrelevant sind, die darauf aus sind, uns zu zerstören und lassen uns ablenken. Wir trachten nach dem Fleisch. Wir konzentrieren uns auf die Dinge des Fleisches, Dinge, die nur mit dem natürlichen Raum zu tun haben. Und wenn wir das tun, dann können wir Gott nicht gefallen. Wir sollten nur für den Herrn leben und uns nur auf Gott konzentrieren. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann werden wir sterben, nicht nur physisch, also am Ende unseres Lebens. Wenn wir zum Herrn gehen, nein, wir werden depressiv, entmutigt, arm und so weiter. Aber wir können durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Wir können ihn den Garaus machen. Wir müssen unser Fleisch verleugnen. Die meisten Menschen lasten ihrem Fleisch alles Mögliche auf, schlagen über die Stränge, gehen jedem kleinen Verlangen nach. Wissen Sie, die meisten müssen nur mal einen Blick in den Spiegel werfen und es wird ganz schnell offensichtlich, dass sie über die Stränge geschlagen haben. Man kann nicht dick werden, außer man hat es übertrieben. Und so viele Leute behaupten, ach was, das ist genetisch, du verstehst das nicht. Nein, wir übertreiben es einfach. Wir haben uns selbst nicht getötet. Wenn sie aufhören zu essen, dann werden sie Gewicht verlieren. Wenn sie weniger essen, werden sie Gewicht verlieren. Wir müssen die Taten des Fleisches durch den Geist töten. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und schon wieder, man kann über diesen einen Vers stundenlang predigen, wenn nicht sogar eine ganze Serie daraus machen. Junge, wir müssen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wissen Sie, aber hat man damals nur gesagt, wenn man sich wirklich vertraut war. Das ist vergleichbar mit Papa. Stellen Sie sich doch einmal vor, ein Kind geht zu seinem Vater und sagt, O, euer allerhöchster Ehren, und spricht ihn immer mit vollem Titel an. Nun, dann würden Sie sich doch sofort fragen, was in dieser Familie schiefläuft, dass die Kinder ihren Vater so anreden. Nein, ein kleines Kind sagt Papa. Die beiden kennen sich doch. Nicht jeder darf ihn so nennen. Nicht jeder kann einen Vater den eigenen Papa nennen. Aber hier steht, dass Gott den Geist seines Sohnes zu uns gesandt hat, wodurch wir aber Vater, Papa Vater rufen dürfen. Wir stehen ihm nahe, haben eine innige Beziehung zu ihm. Wir könnten so lange über diese Stelle reden, aber die meisten können eine solche Beziehung zu Gott nicht genießen, weil wir in Verdammnis leben, weil wir gesetzlich sind, weil wir denken, dass Gott sich nur für unsere Leistung interessiert und nicht auf das achten, was Jesus für uns getan hat. Junge, das hier ist geballte Wahrheit. Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist doch gewaltig. Erst gestern hat mich jemand gefragt, woher weiß man, ob man von neuem geboren worden ist? Nun, hier steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn Sie von neuem geboren worden sind, dann haben Sie einen Zeugen. Sie wissen es. Sie sind sich sicher und tragen eine tiefe Überzeugung im Inneren. Nun, das bedeutet nicht, dass alles perfekt ist und dass Sie niemals wieder eine Lüge glauben werden oder sich täuschen lassen oder zweifeln. Aber wenn wir es ganz allgemein formulieren, dann tragen Sie in Ihrem Herzen ein Zeugnis, dass Sie von neuem geboren worden sind. Und wenn Sie wahrlich von neuem geboren worden sind, dann ist dieses Zeugnis auch immer da. Wichtig ist es also, die Augen offen zu halten, unsere Herzen daran zu erinnern, dass wir empfangen haben und diese Sicherheit uns dienen zu lassen. Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und schon wieder steckt so viel in diesem Vers. Ich könnte tagelang darüber sprechen. Junge, wir sind nicht nur ein Erbe Christus, wir sind Miterben. Vielleicht kennen Sie das auch. Wenn Sie ein gemeinsames Konto haben, dann braucht es zwei Unterschriften. Oder wenn Sie ein Unternehmen mit anderen Leuten haben, dann braucht es alle Unterschriften, um über die Finanzen verfügen zu können. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Denn Adam, der war kein Miterbe Christi. Er war einfach nur ein Erbe. Er hat einen Vertrag mit dem Teufel unterschrieben und sich und alle anderen Menschen mit ihm zu Sklaven des Feindes gemacht. Dann kam Jesus und er kaufte all das zurück, was wir durch Adam verloren hatten. Nun sind wir seine Miterben und das heißt, dass zwei Leute den Vertrag unterschreiben müssen. Ganz egal, wie viel sie sündigen, ganz egal, wie oft sie dem Herrn den Rücken kehren und sich dem Feind zuwenden, es braucht zwei Unterschriften und Jesus wird niemals einen Vertrag mit dem Teufel machen. Er wird heilig bleiben. Es ist also eine Sicherheitsvorkehrung. Sie werden niemals genauso einen Verlust machen wie Adam, denn Jesus ist unser Bürger und auch er muss unterschreiben. Und das wird er niemals tun, wenn das dem Feind Herrschaft über ihr Leben geben würde. Wir können das aber auch anders betrachten. Jesus hat bereits alles unterschrieben, was ihnen gehört. Heilung, Wohlstand, all das. Aber wenn sie nicht unterschreiben, wenn sie stattdessen Zweifeln und Unglauben Raum geben, dann können sie das Ganze ungültig machen. Sie können dafür sorgen, dass das, was Christus getan hat, in ihrem Leben einfach nicht zum Tragen kommt. Galater Kapitel 5, Vers 3-5. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir sind also Miterben des Christus. Das ist eine wunderbare Sache. Aber daraus folgt auch eine Verantwortung für uns, nämlich unseren Verstand zu erneuern. In Vers 18 geht es weiter. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Sehen Sie, hier steht nicht die Herrlichkeit, die uns offenbar wird, sondern die Herrlichkeit, die an uns, also in uns, offenbar wird. Wenn Sie von neuem geboren sind, dann haben Sie hier und jetzt die Herrlichkeit Gottes in sich. Die ist nicht da draußen, sondern in Ihnen. Und vielleicht schauen Sie in den Spiegel und denken sich, ich kann aber nichts erkennen. Die Herrlichkeit ist ja auch nicht in Ihrem Fleisch, auch nicht in Ihrem Verstand, sondern in Ihrem Geist. Sie können das nicht sehen oder fühlen, aber nach dem Wort Gottes ist sie da und wird offenbart werden. Wissen Sie, ich glaube, das ist mit einem Grund, warum der Herr all unsere Tränen abwischen werden muss, wenn wir in den Himmel kommen. Nicht, weil wir es gerade so geschafft haben, verfolgt worden sind, weil wir von Krankheit und Armut geplagt worden sind. Nein, wenn wir in den Himmel kommen, dann wird seine Herrlichkeit in uns offenbar werden. In 1. Korinther Kapitel 13 heißt es, wir werden alles erkennen, gleich wie wir erkannt werden. Und wir werden schockiert sein, dass wir uns einfach so mit Krankheit rumgeschlagen haben. Mit Diabetes, Fußschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfweh, Krankheit und Gebrechen, Armut, Trauer und Depression. Und die ganze Zeit hatten wir die Herrlichkeit Gottes in uns. Wir hatten schon alles, worum wir Gott gebeten haben. Ich glaube, sobald wir das realisieren, wird es einige Menschen geben, die weinen und schluchzen, die mit den Zähnen knirschen werden. Gott, ich hätte ein so viel besseres Leben führen können. Ich hätte im Sieg wandeln können. Aber ich habe ein Leben unterhalb des Standards geführt. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott unsere Tränen abwischen werden wird. Weil wir realisieren werden, dass wir nicht in all dem gewandelt sind, was er uns gegeben hat. Junge, das ist gewaltig. Diese Herrlichkeit wird in uns offenbar werden und sobald wir in den Himmel kommen und sehen, was Gott für uns getan hat, werden wir das vollständig erkennen können. All die Dinge, die wir hier auf der Erde erlitten haben, werden bei diesem Anblick einfach verschwinden. Der Lohn wird so groß sein wie ein Tsunami, der über einen klitzekleinen Baum am Strand hinwegfegt. Was auch immer Sie hier erlebt haben, Menschen, die den Holocaust durchleiden mussten, die vergewaltigt und geplündert worden sind, all diese fürchterlichen Dinge, Gottes Herrlichkeit wird so gewaltig sein, dass wir uns gar nicht mehr an die Dinge von früher erinnern werden. So steht es in der Offenbarung geschrieben. Wir werden so viel rückerstattet bekommen. Gottes Liebe wird in uns zu einem solchen Ausmaß offenbar werden, dass all das, was wir erlitten haben, was auch immer es gewesen ist, das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können, der Himmel wird so wunderschön sein, dass all diese Dinge, die wir hier erlitten haben, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung, hier geht es um die Tierwelt, ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Oh Mann, ich habe so gut wie keine Zeit mehr. Ich muss das aber noch kurz sagen. Hier steht, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass wir diese Herrlichkeit zum Ausdruck bringen, die bereits in uns ist, die vollkommen offenbar sein wird, wenn wir in den Himmel kommen. Aber wir müssen verstehen, was wir bereits haben. Wir müssen unseren Verstand erneuern und anfangen, das Ganze freizusetzen. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Selbst die ganze Tierwelt wartet auf Sie und mich, darauf, dass die Söhne Gottes diese Herrlichkeit manifestieren. Das ist doch gewaltig. Ich sage es Ihnen, wir leben in einer gefallenen Welt. Aber unser von neuem geborener Geist ist neu geschaffen worden und ist die Hoffnung der ganzen Schöpfung, nicht nur der Menschen, sondern auch die Hoffnung aller Tiere. Wir tragen so viel mehr in uns, als wir auch nur erahnen können. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Auch heute nähern wir uns wieder dem Ende unserer Lehrreihe, in der wir uns mit fast jedem Vers im Römerbrief beschäftigt haben. Wir neigen uns langsam dem Ende der sechsten Lehrwoche zu und ich könnte problemlos 12 Wochen darüber lehren und immer noch nicht all das abdecken, was der Herr mir durch diese Verse beigebracht hat. Ich eile eigentlich ziemlich durch, aber es gibt noch mehr, was ich zu all dem sagen will. Diesen Freitag werde ich unsere Materialien im Rahmen dieser Sendung zum letzten Mal anbieten. Ich habe ein Buch mit dem Titel Gnade, die Kraft des Evangeliums und dieses Buch hat es in sich. Im Grunde wird hier einfach ein Vers nach dem anderen im Römerbrief behandelt, bis hin zu Römer Kapitel 10, Vers 4. Wir sind mittlerweile in Römer Kapitel 8 angekommen und es heißt in Vers 23, und nicht nur sie, also die Tierschöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Das ist Vers 23. In den Versen davor geht es darum, dass Gott seine Herrlichkeit in uns offenbaren wird. Und wir lesen, dass sich die gesamte Schöpfung danach sehnt und darauf wartet, die Söhne Gottes offenbar werden zu sehen. Und ich glaube, hier geht es nicht nur um den Himmel. Wenn diese Welt also zu Ende ist und wir einen neuen Himmel und eine neue Erde haben und in Vollkommenheit mit Gott leben. Nein, auch in dieser gefallenen Welt. Ich glaube, dass uns die ganze Tierschöpfung unterstellt worden ist, weil Gott auch die Tiere erhalten möchte. Das bedeutet nicht, dass Gott jedes einzelne Tier wieder zum Leben bringen wird, aber die Tierwelt wird als Großes und Ganzes erhalten bleiben. Darum geht es hier. Im Vers 23 heißt es also, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wissen Sie, hier haben wir schon wieder einen gewaltigen Punkt. Junge, diese Verse sind einfach so gehaltvoll. Ich weiß, ich sage das die ganze Zeit, aber ich könnte noch 1 oder 2 Monate über dieses Thema sprechen. Ich will Sie wirklich ermutigen, sich diese Stellen noch viel ausführlicher anzuschauen, als ich es hier tue. Besorgen Sie sich die Materialien, lesen Sie es selbst nach. Darin steckt so eine Kraft. Auch wir erwarten die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Unser Leib ist bereits erkauft, aber noch nicht erlöst worden. Wissen Sie, als ich ein Kind war, da hatten wir diese grünen Treuepunkte, SNH Green Stamps. Wenn man in den Supermarkt ging, dann bekam man zusammen mit seinem Einkauf immer diese grünen Marken. Je mehr Geld man ausgab, desto mehr Marken bekam man. Und diese Marken konnte man in ein kleines Heft einkleben und sie schließlich einlösen. Dafür gab es ein sogenanntes Einlösezentrum. Und meine Mutter gab mir immer diese Marken, und es war wirklich eine Arbeit, alle immer ordentlich in das Buch zu kleben. Aber sie sagte damals, dass wenn ich alle einkleben würde, schön ordentlich und die Heftchen damit füllen würde, dann dürfte ich zu dem Einlösezentrum gehen und mir irgendetwas aussuchen, was auch immer ich wollte. Dort konnte man sogar Sachen bekommen, die sonst mehrere hundert Euro kosteten. Wir kauften also immer unsere Lebensmittel und bekamen die Marken. Aber es ging uns ja nicht wirklich um die Marken. Wir wollten sie eigentlich nur einlösen. Und genau darum geht es hier. Wir warten auf diese Sohnstellung, die Erlösung des bereits Erkauften. Gott hat uns seinen verherrlichten Leib erkauft. Durch das, was Jesus getan hat, ist dafür bezahlt worden, beziehungsweise eingelöst worden. Unser Körper ist noch nicht erlöst. Oftmals benutzen wir einfach das Wort erlöst und behaupten, ich bin erlöst. Und meistens beziehen sich die Leute dabei auf ihren Körper oder auf ihre Seele oder was auch immer. Aber in Wahrheit ist unser Körper noch gar nicht erlöst. 1. Korinther Kapitel 15: Das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Es geht darum, dass unser physischer Körper sterblich ist, aber zum Leben erweckt werden wird und wir einen verherrlichten Körper empfangen werden. Unser Körper wartet also noch auf seine eigentliche Erlösung. Der Kauf ist bereits abgeschlossen, aber die Erlösung ist noch nicht geschehen und dasselbe gilt für unsere Seele. Unsere Seele ist noch nicht erlöst worden. Unser Geist ist der einzige Teil unseres Seins, der bereits erlöst ist. Der Geist Christi lebt nun in unserem Inneren und unser Geist ist erlöst. Unser Körper und unsere Seele warten immer noch auf die Erlösung, obwohl sie bereits erkauft worden sind. Sie wurden also erkauft, aber noch nicht eingelöst. Und dann heißt es weiter in Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ich habe eine ganze Predigt zu diesem Thema. Der Herr hat mir das offenbart und die Art und Weise, wie ich mit ihm durchs Leben gehe, dadurch komplett revolutioniert. Ich habe leider keine Zeit, ins Detail zu gehen, aber lassen Sie mich einfach sagen, dass Hoffnung nichts anderes ist als eine positive Vorstellung. Es heißt hier, dass eine Hoffnung, die man sieht, keine Hoffnung ist. Hoffnung bedeutet also etwas zu sehen, das man nicht sehen kann. Und das ist doch dasselbe wie unsere Vorstellungskraft. Ihre Vorstellungskraft beschreibt Ihre Fähigkeit, etwas zu sehen, das Sie mit Ihren physischen Augen nicht wahrnehmen können. Vielleicht haben Sie es schon einmal gesehen, aber es ist im entscheidenden Moment eben nicht vor Ihren Augen. Das ist eine Vorstellung. Ihre Fähigkeit, etwas zu sehen, das nicht präsent ist. Und genau das ist Hoffnung. Ich glaube, der Begriff Vorstellungskraft wird hier nicht verwendet, weil er in der Bibel jedes Mal mit einer einzigen Ausnahme in einem negativen Kontext verwendet wird. Gott sah, dass die Vorstellungen in ihren Herzen alle Zeit nur böse war. Es ist immer ein negativer Kontext. Die Vorstellungskraft hat so viel Macht. Der Herr stieg in 1. Mose Kapitel 11 herab und sah, dass sie nichts davor zurückhalten wird, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. So verwirrte der Herr den Menschen beim Turmbau von Babel die Sprache. Unsere Vorstellung ist also eine mächtige Kraft, aber sie wird fast immer negativ gebraucht, außer wir setzen sie in einen positiven Kontext. Und das nennt die Bibel Hoffnung. Vielleicht tun sich einige von Ihnen damit ein bisschen schwer, aber ich habe eine ganze Lehre zu diesem Thema. Und ich sage es Ihnen, darin steckt viel Wahrheit. Der Herr hat mir dadurch wirklich gedient. In Vers 26 steht, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Junge, schon wieder ein Vers mit so viel Gewicht. Man könnte einfach Stunden darüber reden. Hier steht, der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Im Griechischen steht hier ein zusammengesetztes Wort. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Wörter aneinandergereiht. Und wörtlich bedeutet es, dass der Geist gemeinsam mit uns zusammen eintritt. Das ist unglaublich wichtig. Denn das bedeutet, dass der Heilige Geist nicht einfach für uns eintritt, ohne dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und gleichzeitig heißt das auch, dass auch wir nicht einfach beten und die Dinge ohne den Heiligen Geist anpacken müssen. Es geht darum, beides zu verbinden. Der Heilige Geist tritt gemeinsam mit uns ein. Der Heilige Geist betet nicht einfach nur durch uns hindurch, sondern es liegt an uns, mit einzusteigen und von dieser Kraft Gebrauch zu machen. Es geht um die Verbindung der beiden. Nun, das ist wirklich wichtig, denn wenn der Heilige Geist freie Bahn hätte, dann würde jeder einzelne von neuem geborene Mensch in der Fülle Gottes leben. Denn das ist der Wille Gottes und der Heilige Geist ist uns gegeben worden, um genau das zu verwirklichen. Aber weil wir gewissermaßen den ersten Schritt machen müssen, ist der Heilige Geist eingeschränkt, wenn es darum geht, durch uns hindurch zu beten. Er tritt gemeinsam mit uns ein. Wenn wir nicht beten, wenn wir nicht zur Tat schreiten, dann kann uns der Heilige Geist nicht helfen. Ich habe auch eine Lehre zu diesem Thema und natürlich wieder keine Zeit, direkt darauf einzugehen. Aber die Predigt heißt, im Geist einen Durchbruch erkämpfen. Es geht dabei um eine Form des Gebets, die die wenigsten praktizieren. Ich selbst seufze nicht regelmäßig im Geist, aber manchmal spüre ich einfach, wie der Geist auf mich kommt. Und ich meine, es ist fast schon wie Geburtswehen. Ich glaube, das ist es, was die Leute der Pfingstbewegung gemeint haben, wenn sie bis zum Durchbruch gebetet haben und etwas passiert ist. Ich habe das Seufzen im Geist erlebt und übernatürliche Dinge geschehen sehen. Es handelt sich um ein wortwörtliches Seufzen im Geist. Manche Leute haben versucht, das einfach durch verschiedene Töne oder Geräusche nachzuahmen. Aber hier steht, es handelt sich um unaussprechliche Seufzer. Man kann sich vielleicht nicht anders helfen, als Geräusche zu machen, weil man verspürt, dass tief im eigenen Inneren etwas so Intensives passiert, dass man einfach reagieren muss. Ich habe aber auch schon gesehen, wie Leute einfach auf den Boden gefallen sind, sich gerollt haben. Aber es kann nicht ausgesprochen werden. Das tatsächliche Gebet des Geistes macht diese Geräusche nicht, ist nicht der Grund, warum man auf dem Boden fällt oder was auch immer. Das kann aber ihre Reaktion auf das sein, was man im Inneren verspürt. Es handelt sich dabei um eine unglaublich kraftvolle Art der Fürbitte. Und sehen Sie, hier steht, dass das passiert, weil wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und der Herr uns in unserer Schwachheit aushilft. Ich habe das auf 2. Korinther Kapitel 12 bezogen, wo Paulus sagt, dass er Schwachheiten hatte. Oftmals denken die Leute, dass er von irgendeiner Augenkrankheit sprach, weil er seine Schwachheit erwähnte, aber genau hier geht es darum, dass uns der Heilige Geist in unserer Schwachheit hilft. Hier steht, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wenn Sie das Wort Schwachheit oder auch Gebrechen in einem Wörterbuch nachschlagen, dann wird es meist als eine Form von Krankheit beschrieben. Aber hier steht der Begriff wortwörtlich für einen Mangel, eine Unzulänglichkeit. In Römer Kapitel 8, Vers 26 ist diese Schwachheit nicht zu wissen, was man beten soll. Tatsächlich hat Jesus selbst 2-mal im Geist geseufzt, und zwar in Johannes Kapitel 11, als er Lazarus von den Toten auferweckte. Jesus war nicht krank. Er hatte keine Gebrechen, wie man sich das im Natürlichen vorstellt. Und auch nicht geistlich gesehen. Er war der allmächtige Gott. In Lukas 2,52 steht, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus' physischer Verstand musste gelehrt und ausgebildet werden. Sein physischer Verstand hatte Grenzen. Obwohl sein natürlicher Körper ohne Sünde war, hatte er trotzdem Einschränkungen. Und diese konnte er überwinden, indem er im Geist seufzte, als er Lazarus von den Toten auferweckte. Das können Sie in Johannes Kapitel 11 nachlesen. Hier steht also, dass Jesus im Geist geseufzt hat, und zwar um diese Grenze zu überwinden, und es ging hier nicht um ein Gebrechen. Wenn Sie all das mit 2. Korinther Kapitel 12 in Verbindung setzen, glaube ich, dass Paulus nicht über ein tatsächliches Gebrechen sprach, als er seine Schwachheit erwähnte. Ich glaube, es ging ihm um einen Mangel, eine Unzulänglichkeit. Wir können aus diesen Stellen also einiges erfahren. Lassen Sie uns zu Vers 28 weitergehen. Hier steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dieser Vers ist so oft aus dem Kontext gerissen worden. Leute haben behauptet, dass alles, was passiert, von Gott kommt. Gott bringt alles zum Besten zusammen. Oftmals wird mit dieser Stelle versucht zu erklären, dass es Gottes Wille ist, wenn jemand stirbt. Immerhin muss er alles zum Besten dienen. Wenn sie durch eine Scheidung durchgehen, dann muss das Gottes Wille gewesen sein. Wenn sie pleite gehen, wenn sie auf der Straße leben, wenn sie an Krebs sterben, dann muss das alles Gottes Wille sein, denn alle Dinge müssen zum Besten dienen. Das ist schlichtweg nicht wahr. So eine Behauptung macht viele Dinge im Wort Gottes nichtig, und darum geht es in diesen Versen bestimmt nicht. Zuallererst steht in Vers 28 geschrieben, wir wissen aber. Das Wort aber dient als eine nachgestellte Konjunktion und verbindet diesen Vers zu dem vorangegangenen. Im Satz davor, also in Vers 26 und 27, geht es um Fürbitte, vom Heiligen Geist geleiteter Fürbitte. Darum, dass der Heilige Geist gemeinsam mit uns in den Riss tritt. Und wenn sie in dieser Form der Fürbitte wandeln, dann wissen wir, dass alles zum Besten dienen muss. Aber das gilt nur für diejenigen, die in der Fürbitte wandeln, die vom Heiligen Geist inspiriert ist, die von ihm befähigt wird. Wenn sie also in der übernatürlichen Fürbitte des Heiligen Geistes wandeln, wenn sie nicht so beten, wenn der Heilige Geist sich nicht auf ihre Fürbitte legt, dann dient ihnen auch nicht alles zum Besten. Junge, das ist wirklich wichtig. Und dann ist hier noch von zwei anderen Kriterien die Rede. Hier steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn sie Gott nicht lieben, dann gilt das nicht für sie. Ich war einmal in einer Versammlung von Christen im Beruf und der Hauptsprecher war gerade erst auf einer Beerdigung von zwei Jugendlichen gewesen. Ein Junge und ein Mädchen. Beide hatten Drogen genommen und waren dann im Rausch zu schnell gefahren. Es hatte in der Nacht geregnet und das Auto kam von der Straße ab. Sie wurden aus der Kurve geschleudert, krachten gegen einen Telefonmast und beide kamen ums Leben. Aber der Kerl stand tatsächlich auf und sagte, nun wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Es war der Wille Gottes. Das ist schlichtweg nicht wahr. Zuallererst sind die beiden nicht in Fürbitte gewandelt. Sie kooperierten nicht mit Gott. Sie rebellierten. Sie hatten Drogen genommen und waren im Rausch zu schnell gefahren. Das war falsch. Zweitens liebten sie Gott nicht. Sie waren nicht von neuem geboren, waren nicht einmal errettet. Und trotzdem behauptete dieser Kerl, dass ihnen alles auf die eine oder andere Weise zum Besten diente. Nein, das war der Teufel. Er hatte zwei Leben zerstört. Ich sage es Ihnen, diese Bibelstelle so zu interpretieren, ist reine Gotteslästerung. Wir dürfen die Verbindung der beiden Verse nicht außer Acht lassen. Nur wer in der Fürbitte des Heiligen Geistes wandelt, nur für diese Menschen dienen alle Dinge zum Besten. Hier steht nicht, dass alles von Gott kommt, sondern dass Gott alles nehmen kann und es zum Besten dienen lassen kann, wenn wir beten und den Heiligen Geist durch uns hindurchfließen lassen. Und dann müssen wir auch Gott lieben. Wenn sie Gott nicht lieben, dann dient ihnen auch nicht alles zum Besten. Und ich glaube, es gibt Menschen, die zwar von neuem geboren sind, aber Gott nicht wirklich lieben. Sie strecken sich nicht nach Gott aus, kooperieren nicht mit ihm. Als nächstes heißt es, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nun, was ist der Vorsatz des Herrn? In 1. Johannes Kapitel 3 heißt es, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn ihr also steht, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, dann geht es um diejenigen, die dem Feind widerstehen, die gegen ihn ankämpfen, die nicht mit ihm gemeinsame Sache machen, sondern sich gegen ihn auflehnen. Diejenigen, die dem Teufel widerstehen, die Gott lieben, die dem Heiligen Geist erlauben, durch sie hindurch zu beten, wer das tut, der kann alles, was ihm entgegenkommt, nehmen und es wird zu seinem Besten dienen. Wissen Sie, mein jüngster Sohn ist am 4. März 2001 gestorben. Ich glaube, das ist das richtige Datum. Er kam ums Leben. Und Gott war nicht derjenige, der ihn umgebracht hat. Das war nicht Gottes Wille gewesen. Er hatte das nicht veranlasst. Es war ein Angriff des Feindes gewesen und er war fast 5 Stunden lang tot. 4 bis 5 Stunden. Er lag nackt im Leichenschauhaus, aufgebahrt in der Kälte mit dem kleinen Identifikationszettel am Zeh. Er war für tot erklärt worden. Gott hatte das nicht veranlasst. Aber weil Jamie und ich beteten, weil wir zuließen, dass der Heilige Geist gemeinsam mit uns eintrat und betete, und weil wir Gott liebten und dem Feind widerstanden, ja gegen ihn ankämpften, deshalb brachte Gott unseren Sohn zurück zum Leben, nachdem er fast 4 oder 5 Stunden lang tot gewesen war. Und all das ohne bleibende Hirnschäden, zumindest nicht mehr als schon davor, Amen, das hat er selbst gesagt. Als wir mal über das ganze Erlebnis sprachen, da sagte er, ich habe keine Hirnschäden davongetragen. Jamie und ich hatten gar nicht darauf reagiert und auf einmal legte er nach und sagte, nun zumindest nicht mehr als davor. Es ist doch einfach ein Wunder. Gott hat es zu unserem Besten dienen lassen. Aber hätte ich die Situation einfach so hingenommen, hätte ich gesagt, nun Gott, du wirst schon deine Gründe haben. Was hast du dir dabei gedacht? Was ist dein Plan? Dann wäre mein Sohn immer noch tot und meine Enkelin, die ein Jahr später geboren ist, gäbe es auch nicht. Nichts hätte zum Besten gedient und ich sage es Ihnen, so viele Leute haben diese Stelle missbraucht und falsch angewandt. So oft wird aus dieser Stelle etwas ganz Falsches gemacht, aber es hat uns zum Besten gedient. Gott kann alles nehmen, selbst den Tod oder eine Scheidung, egal was. Wenn Sie sich dem Herrn zuwenden und den Heiligen Geist durch sich hindurchfließen lassen, wenn Sie Gott lieben und dem Feind widerstehen, gegen ihn angehen und sich nicht auf irgendeine falsche Lehre über die Souveränität Gottes einlassen, wenn Sie dagegen ankämpfen und widerstehen, dann wird Gott alles zu Ihrem Besten dienen lassen, was immer auch kommt. Junge, Sie können wie eine duftende Rose daraus hervorgehen, egal was passiert. Das ist doch einfach gewaltig. Ich könnte so lange darüber reden. In Vers 29 heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Schon wieder ein so reichhaltiger Vers. Ich könnte so lange darüber reden. Lassen Sie mich einfach kurz erwähnen, dass das Wort vorherbestimmt zweimal hier in Vers 29 und 30 vorkommt und dann zweimal in Epheser Kapitel 1. Das Wort vorherbestimmt oder Vorherbestimmung kommt nur viermal in der gesamten Bibel vor und dennoch wurde darauf eine gesamte Lehre aufgebaut. Es gibt einige Glaubensgemeinschaften, deren ganzes Fundament darauf aufbaut, dass Gott alles souverän kontrolliert, alles vorherbestimmt und geplant hat, dass wir selbst keine Wahl haben, sondern alles automatisch geschehen wird. Es ist so falsch, ein gesamtes Dogma auf vier kleine Verse aufzubauen. Im Grunde wird der Begriff ja nur zweimal erwähnt, weil es sich in beiden Kapiteln um eine Wiederholung handelt. Es wird im Grunde nur zweimal darüber gesprochen. Und das Wort vorherbestimmt bedeutet so viel wie vorher festgelegt. Anders formuliert, wenn etwas von Gott vorher festgelegt worden ist, dann können wir nichts tun, um das zu ändern. Aber genau hier liegt der Schlüssel, um dieses Prinzip der Vorherbestimmung zu verstehen. Es heißt in Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Was bedeutet zuvor ersehen? Es geht hier um das Vorherwissen. Gott kennt die Zukunft, noch bevor irgendetwas passiert. Das ist Vorherwissen. Aber Vorherwissen hat nichts mit vorheriger Festlegung zu tun, sondern nur mit Wissen. Und hier baut die Vorherbestimmung auf das Vorherwissen auf. Gott hat also nie im Vorhinein festgelegt, dass die eine Person gerettet und die andere auf ewig verdammt sein wird. Manchmal hören Sie, wie das gelehrt wird, und zwar auf Basis dieser Bibelstellen, aber er hat niemanden zur Verdammnis vorherbestimmt. Stattdessen weiß er alles im Vorhinein. Er weiß schon davor, wer ihn annehmen wird und wer ihn ablehnen wird. Und diejenigen, die ihn annehmen, denen hat er es möglich gemacht, zum Ebenbild seines Sohnes zu werden. Nun, zu demselben Maß, wie wir unseren Verstand erneuern und mit Gott zusammenarbeiten, können wir auch erleben, wie wir schon im Hier und Jetzt in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden. Und jeder Mensch, der ihn kennt, von dem Gott gewusst hat, dass er von neuem geboren werden würde, der wird seinem Sohn gleich werden. Wenn nicht in diesem Leben, dann wenn wir zum Herrn gehen und auf ewig mit ihm leben. Wir werden einen verherrlichten Körper bekommen und einen vollkommen erneuerten Verstand. Wir werden sein wie Jesus. In diesem Vers geht es also darum, dass Gott diejenigen, die ihn annehmen, bereits vorherbestimmt hat, zu sein wie er. Zu demselben Maß, wie sie ihren Verstand erneuern, können sie das schon hier und jetzt erleben. Und wenn sie sich nicht hier und jetzt darauf einlassen, dann werden sie eines Tages so sein wie er, und zwar in der Ewigkeit. Ich sage es Ihnen, worüber ich hier rede, ist so wichtig. Das Thema Vorherbestimmung ist im Leib Christi so umstritten. Es gibt so viele Diskussionen darüber und über die Souveränität Gottes. Hat Gott einen bestimmten Menschen dazu vorherbestimmt errettet und einen anderen verdammt zu werden? Kann sich das ändern? Aber die Bibel spricht im Grunde nur zweimal über Vorherbestimmung. Und beide Male bezieht es sich eigentlich nur auf die Kenntnis Gottes, also darauf, dass er schon alles weiß. Er hat niemanden dazu gebracht, ihn abzulehnen. Aber diejenigen, von denen er wusste, dass sie ihn annehmen würden, denen hat er jetzt schon ermöglicht, ihm früher oder später gleich zu sein, in Geist, Leib und Seele. Zu demselben Maß, wie wir unseren Verstand erneuern, können wir das schon im Hier und Jetzt erleben. Gottes Wille wie im Himmel, so auf Erden. Aber wenn nicht hier und jetzt, dann wenn wir zum Herrn gehen. Junge, das ist doch einfach wunderbar. Wir sind mittlerweile bei Römer Kapitel 8, Vers 31 angelangt und dort heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Nun, ehrlich gesagt, sind ganz schön viele Leute gegen uns. Paulus hat selbst in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12 gesagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jesus hat gesagt, wenn sie gut von euch reden, dann ist es wie mit den falschen Propheten vor euch. Habt Acht, wenn Menschen gut von euch reden. Also ja, Menschen können durchaus gegen uns sein. Aber eigentlich heißt es hier, wer kann erfolgreich gegen uns sein? Junge, Gott ist für uns. Ich wünschte, ich hätte genügend Zeit, das alles in den richtigen Kontext zu setzen, aber der gesamte Römerbrief will darauf hinaus, dass Gott gut ist und dass er uns liebt, weil er die Liebe ist, nicht weil wir liebenswert sind. Unsere Beziehung zu Gott baut darauf auf, wer wir im Geist sind und nicht auf unserer Leistung. Genau darum ist es die ganze Zeit gegangen und wenn Sie das verstehen, dann gibt es für Sie absolut keine Verdammnis mehr. Und genau deshalb gilt, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann uns dann erfolgreich überwinden? Ja, Menschen werden sich gegen uns auflehnen, aber sie werden keinen Erfolg haben, selbst in diesem Leben. Sie wissen ja selbst, wie es aussieht. Es scheint, als ob die Bösen gewinnen. Aber ich garantiere Ihnen eines. Es wird eine Zeit kommen, in der wir alle vor Gott stehen werden und Gott wird alles richtigstellen. All die Menschen, die Gott gelästert haben, die gefeiert und sich damit gerühmt haben, Abscheulichkeiten in den Augen Gottes zu begehen, alle ihre Münder werden gestopft werden. Sie werden vor Gott auf ihr Angesicht fallen und wissen Sie was? Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Eines kann ich Ihnen garantieren, Gott ist für uns und wir gewinnen. Wir können schon in diesem Leben zu einem großen Teil gewinnen, aber in einer gefallenen Welt werden wir die Dinge nie voll erfassen können. Aber es kommt ein Tag in der Zukunft, an dem Gott diese Erde auslöschen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Er wird alles gerade richten und ich kann Ihnen eines versichern, Sie sind ein Gewinner. Amen. Wissen Sie, dass Sie schon ein Gewinner sind, seit Sie geboren wurden? Millionen Brüder und Schwestern haben um die Eizelle ihrer Mutter gekämpft und sie haben gewonnen. Sie sind ein Gewinner. Amen. Schon von dem Zeitpunkt ihrer Zeugung an. Gott hat sie als Gewinner geschaffen und Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Im nächsten Vers heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, hier geht es um Gott, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich kann es nur wiederholen, die Gemeinde als Ganzes, nicht jeder Einzelne, aber ein Großteil der Gemeinde lehrt, dass Gott uns nicht alles aus freien Stücken gibt, sondern dass wir es uns verdienen müssen. Wir müssen heilig sein, müssen uns qualifizieren. Aber die gute Botschaft des Evangeliums, das hier in Römer verkündigt wird, ist, dass er uns alles aus freien Stücken schenkt, wenn Sie daran glauben. Wenn Sie glauben, wenn Sie sich demütigen und es empfangen, dann werden Sie es bekommen, nicht weil Sie es verdienen, sondern weil Gott gut ist. Wissen Sie, ich habe es schon einmal erzählt, aber vor kurzem hat mir jemand ein brandneues Auto geschenkt und einige Leute haben zu mir gesagt, das hast du dir verdient. Nein, ich habe mir gar nichts verdient. Aber wissen Sie was? Ich habe gelernt zu empfangen. Ich habe mich selbst klein gemacht. Ich bin nicht einfach da gesessen nach dem Motto, aber ich bin doch gar nicht würdig. Bitte mach mir kein Geschenk, ich kann das nicht akzeptieren. Junge, ich war einfach demütig und habe es akzeptiert. Ich habe empfangen, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil es ein Geschenk war. Nicht weil ich besonders bin, sondern weil die Person, die mir das Auto geschenkt hat, besonders ist. Und genauso ist es mit Gott. Gott aber beweist seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr liebt er uns jetzt, da wir von neuem geboren sind? Lassen Sie mich es so formulieren. Gott hat Ihnen Ihre Sünde vergeben. Und manche von Ihnen haben mein Leben in vollkommener Rebellion geführt, voll von sexueller Sünde. Vielleicht haben Sie getrunken, Drogen genommen, waren voller Hass und Bitterkeit, was auch immer. Sie haben all diese schrecklichen Dinge getan und dennoch haben Sie das größte Geschenk empfangen, das Sie jemals empfangen könnten, die Vergebung Ihrer Sünde. Wenn er sie geliebt hat, als sie in dieser Sünde gelebt haben, wie viel mehr liebt er sie dann jetzt? Und wie viel einfacher sollte es für sie sein, geheilt zu werden? Heilung ist nicht im Ansatz so wichtig wie ihre ewige Errettung. Im Vergleich dazu ist Heilung rein gar nichts. Wenn Gott das Große vollbringen kann, dann auch das Kleine. Wenn er ihnen seine Liebe bewiesen hat, als sie noch in Sünde gelebt haben, wie viel mehr dann jetzt, wo sie ein Christ sind, von neuem geboren? Und vielleicht machen sie auch jetzt noch Dinge falsch, aber wie sehr muss er sie wohl jetzt lieben und ihnen alle Dinge schenken? Junge, das ist eine gewaltige Wahrheit und so viele Christen haben das noch gar nicht verstanden. Es heißt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Noch einmal, es wird Menschen geben, die gegen uns Christen ankommen und alle möglichen Dinge behaupten werden. Aber im Himmel, was wird dort zählen? All die Anklagen anderer Menschen, das, was der Teufel zu sagen hat. Ich versichere Ihnen, es wird eine Zeit kommen, in der alles gerade gerichtet werden wird und all die Dinge, die gegen Sie ausgesprochen worden sind, werden nicht mehr haltbar sein. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Die einzige Person, die gerecht genug ist, um sie zu verdammen, ist Gott. Und in Römer 8,1 steht geschrieben, dass es von Gott keine Verdammnis mehr für diejenigen gibt, die in Christus Jesus sind. Der Einzige, der tatsächlich dazu imstande wäre, uns zu verurteilen und zu verdammen, wird es nicht tun. Er ist auf unserer Seite und niemand anders kann uns verdammen. Junge, das ist doch gewaltig. In Vers 34 steht, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Und schon wieder steckt so viel in dem einen Vers, dass wir um einiges länger darüber reden könnten. Aber der Einzige, der sozusagen wirklich qualifiziert ist, uns zu verdammen, uns das Gefühl zu geben, unbrauchbar zu sein, ist Jesus. Aber Jesus ist nicht gekommen, um unser Richter zu sein. Er kam, um unser Retter zu sein. Er trug Gottes gesamten Zorn, sein gesamtes Urteil gegen uns auf sich. Und nun steht er aufrecht und tritt in Fürbitte für uns ein. Jesus ist unser Anwalt, unser Rechtsverteidiger sozusagen. Er wird uns nicht anklagen, weil er auf unserer Seite ist. Er ist unser Anwalt, unser Verteidiger. Er ist derjenige, der für uns betet. Er lebt, um für uns einzutreten. Jesus macht Fürbitte für uns. Ich sage es Ihnen wieder und wieder. Wir könnten so lange über jeden einzelnen Gedanken hier sprechen. Das hier sind grundlegende Wahrheiten. In Vers 35 heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Wissen Sie, es gibt Leute, die denken, eine Hungersnot könnte sie von Gott trennen, verfolgt zu werden oder wenn jemand hinter ihrem Leben her ist. Wissen Sie, all diese Dinge sind schrecklich und würden definitiv jeden herausfordern. Aber die Wahrheit ist, dass sie sich am Herrn festhalten können. Ganz egal, wo sie gerade durchgehen. Nichts. Rein gar nichts und wieder nichts, was der Feind uns in den Weg stellt, kann uns von Gott trennen. Nichts. Jesus hat es in Johannes Kapitel 10 so formuliert, mein Vater hat sie mir gegeben und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Von außen kann es nichts geben, das uns von Gott wegreißen kann. Wenn sie sich von Gott abwenden, dann kommt das von innen, nicht von außen. Nichts. In Vers 36 steht, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit. Wir überwinden nicht nur. Allein das wäre schon gewaltig, aber wir sind mehr als Überwinder. Wissen Sie, was uns zu mehr als Überwindern macht, ist, dass wir nicht überwinden müssen. Jesus hat für uns überwunden und lässt uns am Sieg teilhaben. Ich habe jemanden sagen hören, das ist wie in einem Boxkampf. Sie kämpfen das fürchterlich brutale Match und beide Kämpfer sind total kaputt und fertig. Der Kampf ist einfach die absolute Härte und dennoch gewinnen sie. Man hält ihren Arm in die Höhe. Sie gehen als Sieger aus dem Kampf und sie bekommen den Preis. Sie nehmen das Preisgeld, aber sie gehen nach Hause und geben es ihrer Frau. Sie sind derjenige, der den Kampf geschlagen hat. Aber sie ist mehr als ein Überwinder, weil sie den Gewinn bekommt, ohne die Schlacht geschlagen zu haben. Und gewissermaßen ist das genau das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind mehr als Überwinder, weil Jesus den Teufel besiegt hat. Er ist derjenige, der all den Schmerz und das Leid ertragen hat, und dennoch gibt er uns den gesamten Gewinn. Wir sind mehr als Überwinder. Das ist so wunderbar. Danke, Jesus, dass du mehr als überwunden hast. Und dann schreibt er in Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, darin ist so gut wie alles eingeschlossen, alles Gegenwärtige, alles, was noch kommen wird, egal wie hoch oder tief es noch sein mag, ob es Fürstentümer oder Dämonen sind, ganz egal was, nichts. Es heißt, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Junge, was für eine starke Zusage. Wissen Sie, ich habe schon so viele Leute getroffen, Christen, die keine Zuversicht haben. Sie haben keine Zuversicht, dass sie eines Tages beim Herrn sind. Tatsächlich hatte ich erst vor kurzem mit ein paar Leuten zu tun. Das war vor etwa einem Monat, die früher in einer Sekte gewesen waren, und sie waren nicht einmal mehr von neuem geboren. Sie hatten an Gott geglaubt, aber nicht an Jesus. Und zu ihrem Glauben gehörte auch, dass sie niemals glauben konnten, dass sie vor Gott gerecht waren. Sie hofften einfach, dass Gott sie in den Himmel aufnehmen würde, wenn ihre Zeit gekommen war. Aber sie lebten ständig in der Angst, ihre Errettung zu verlieren, weil sie nicht heilig genug waren oder derart. Und traurigerweise hat ein Großteil der Christen das nicht verstanden. Weder Hohes noch Tiefes, noch Langes noch Breites, noch Verfolgung, Hunger, Armut, Krieg, dämonische Mächte. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist. Und es gibt Menschen, die einfach nicht daran glauben. Sie leben in ständiger Angst, und wissen Sie auch warum? Weil sie immer noch unter dem Gesetz leben. Sie glauben, dass es ihre Leistung ist, die ihnen eine Beziehung zu Gott ermöglicht. Aber unsere Leistung schwankt ständig. Wir gehen rauf und runter wie ein Jojo. Manchmal sind wir voller Leidenschaft und dienen Gott. Manchmal leben wir im Fleisch und vermasseln alles. Und wenn Sie glauben, dass Gott Sie nur aufgrund Ihrer Leistung liebt, dann werden Sie die Zuversicht, die hier beschrieben wird, niemals haben. Wissen Sie auch warum? Weil Sie denken, Ihre Beziehung zu Gott steht und fällt mit Ihnen selbst. Und sie sind weder gestern, heute, noch in Ewigkeit dieselbe Person. Sie schwanken hin und her, und genau deshalb schwankt ihre Zuversicht mit ihrer Leistung mit. Aber es heißt in der Bibel in Hebräer Kapitel 13, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und auch in Ewigkeit. Wenn sie an Jesus glauben und an das, was er getan hat, dass daran nichts mehr zu rütteln ist, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, bei der es keine Abweichungen gibt, dann können sie auch sicher sein, dass sie vor Gott gerade dastehen dürfen. Aufgrund dem, was Jesus getan hat, und Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Genau deshalb darf ich vor Gott stehen. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Nichts wird mich von der Liebe Gottes trennen, und ich sage es Ihnen, das gibt uns die absolute Zuversicht. Heute schauen Menschen diesem Programm zu, die das nicht haben. Ich lese Ihnen hier aus der Bibel vor, aber Ihre religiösen Traditionen haben all diese Stellen wirkungslos werden lassen. Sie sagen, mir wurde aber etwas anderes gelehrt. Nun, dann ist Ihnen Falsches gelehrt worden. Ich stelle mich hier auf das Wort Gottes. Lassen Sie mich das noch einmal vorlesen. Ich bin gewiss. Vielleicht ist Paulus gewiss, aber sind Sie auch gewiss? Ich versuche gerade, Ihnen Gewissheit zu geben, indem Sie an das Wort Gottes glauben und sich auf das stellen, was das Wort Gottes sagt, und nicht auf das, was Ihnen irgendeine religiöse Organisation beigebracht hat. Paulus hat gesagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Punkt. Aus, Schluss. Dagegen ist nichts einzuwenden, so steht es in der Bibel. Wenn Sie etwas anderes fühlen, wenn Ihnen etwas anderes gelehrt worden ist, dann ist Ihnen etwas Falsches gelehrt worden. Das sind harte Worte, ich weiß, aber genau das lehrt das Wort Gottes. Junge, das ist gewaltig. Wissen Sie was? Ich möchte es noch zu Kapitel 10 schaffen. Ich glaube, ich habe noch etwa 40 Verse vor mir, die wir heute oder morgen besprechen wollen. Ich werde ein paar Dinge überspringen müssen. Lassen Sie mich Kapitel 9 einfach in groben Zügen zusammenfassen. Nachdem Paulus diese wunderbaren Aussagen darüber getroffen hat, dass alles nur um die Gnade Gottes geht, nun, da liegt doch die Frage nahe, was ist denn mit all den Juden? Paulus schrieb den Hebräern, also den Juden, Menschen, die unter dem religiösen System lebten, und er sagt, dass er die Juden immer noch liebt. Er schreibt in den ersten Versen von Kapitel 9, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Junge, das ist wahre Liebe, sich zu wünschen, an deren Stelle in die Hölle zu gehen. Aber wissen Sie, das ist gar nicht mehr nötig, denn Jesus hat das bereits getan. Er hat unsere Strafe schon auf sich getragen und deshalb müssen wir nicht mehr den Platz anderer einnehmen. Jesus hat es getan. Aber Paulus bringt hier seine Liebe für die Juden zum Ausdruck. Mehr als alles andere wünscht er sich, dass sie errettet werden, selbst wenn das bedeuten würde, dass er selbst in die Hölle gehen müsste. So sehr liebte er sie und er fängt an, darüber zu schreiben, dass Gott einen Plan für die Juden hat. Obwohl sie ihn als Volk abgelehnt hatten, und natürlich gab es Tausende, wenn nicht noch mehr Juden, die von neuem geboren wurden. Aber als Gesamtes hatten die Juden Jesus nicht als ihren Messias angenommen, und genau deshalb konnte die Gemeinde ihren Platz einnehmen. Aber um das klarzustellen, ich bin niemand, der hier Ersatztheologie predigt und behauptet, die Gemeinde darf nun all das erben, was den Juden versprochen worden ist. Ich glaube, dass die Juden immer noch Verheißungen haben, die in Erfüllung gehen werden. Ich glaube, die Tatsache, dass 1948 eine jüdische Nation wiederhergestellt worden ist, ist eine Prophetie, die bereits in Erfüllung gegangen ist. Ich glaube, dass es Prophetien gibt, die in der Nation Israel erfüllt werden. Und ich glaube, dass es für Gottes Volk immer noch Verheißungen gibt, die noch in Erfüllung gehen werden. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde an die Stelle der Juden getreten ist, also anstatt. Aber dennoch, wir sind eingepflanzt worden und nun sind auch wir Gottes Volk und dürfen unter dem Segen Gottes leben, wie es der jüdischen Nation früher vorbehalten war. Wir haben einen Platz einnehmen dürfen. Genau darüber spricht Paulus hier. Aber dann schreibt er weiter und zwar von einer Wiederherstellung in der Zukunft, von Verheißungen, die den Juden gelten. Und all das sagt er Leuten, die ebenso gehört haben, wie er gesagt hat, dass das Gesetz noch nie der richtige Weg gewesen war, um sich Gott zu nähern, sondern dass es nur dazu diente, uns unsere Not für Gott klarzumachen. Es hat die Juden nicht irgendwie mehr besonders gemacht. Ich habe mich auf diese Verse nicht wirklich konzentriert, aber in Kapitel 2 und 3 schreibt er, wahre Juden sind diejenigen, die in ihrem Herzen jüdisch sind, die den Glauben Abrahams angenommen haben und nicht nur seine physischen Nachkommen sind. Und genau darauf bezieht er sich jetzt im Kapitel 9. Ich möchte gleich auf einen Vers weiter unten eingehen. Junge, ich stecke jetzt wirklich weit, aber in Kapitel 9 zitiert er Jesaja und nimmt Bezug auf dessen Prophetien, dass es eine Wiederherstellung in der Zukunft geben wird, dass es einen Plan für das Volk Gottes in der Endzeit geben wird. Und gegen Ende des 9. Kapitels sagt er in Vers 30, was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Wissen Sie, lassen Sie mich sagen, dass uns das nicht wirklich viel bedeutet. Aber für die Juden zu Paulus Zeiten war das die reine Blasphemie. Das war ein unglaublicher Anstoß, denn Juden waren davon überzeugt, dass ihnen das Gesetz einen Zugang zu Gott verschaffte, den niemand sonst hatte. Sie glauben nicht, dass die Heiden, die Nichtjuden, eine Beziehung zu Gott haben könnten. Und Paulus behauptete, dass die Heiden vor Gott sogar gerecht dastehen könnten, die Juden aber nicht. Junge, das war den Menschen damals eine echte Beleidigung. Genau deshalb wurde Paulus sogar gesteinigt und im Glauben, dass er tot war, liegen gelassen. Und genau deshalb wurde er ins Gefängnis geworfen. Die Menschen hassten, was er zu sagen hatte. Er war die reinste Anmaßung. Heutzutage sprechen wir ja nicht mehr von Juden oder Heiden, weshalb wir auch nicht so viel damit anfangen könnten. Aber stellen Sie sich einfach mal vor, jemand würde behaupten, dass die Menschen, die nicht in den Gottesdienst gehen, die gottlosen Leute, dass diejenigen eine bessere Beziehung mit Gott gewonnen hätten, als diejenigen, die die ganze Zeit in die Gemeinde gehen und ein heiliges Leben leben, aber in ihre eigene Heiligkeit vertrauten. Sehen Sie, auch heute ist es ein Anstoß für die religiösen Menschen, wenn man behauptet, dass irgendwer da drüben, der nichts von all den hochgeistlichen Dingen getan hat, von Gott mehr geliebt wird als man selbst. Aber es stimmt doch. Wenn Sie in Ihre eigenen guten Werke vertrauen und andere Ihre Errettung als Geschenk empfangen, dann ja, diese anderen haben eine bessere Beziehung zu Gott als Sie, der Sie heilig sind und sich auf Ihre eigene Selbstgerechtigkeit verlassen. Vers 31. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Er fragt also, warum die Juden nicht denselben Stand vor Gott einnehmen konnten wie die nicht-religiösen Leute. Weil die Juden aus den Werken des Gesetzes lebten. Sie versuchten, einen Standard einzuhalten, alle möglichen Gebote zu erfüllen und verstanden nicht, dass das Gesetz nicht gegeben wurde, um es einzuhalten, sondern um uns zu zeigen, dass wir unfähig waren, es zu halten, sodass wir unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und bei Gott um Gnade schreien konnten. Aber die religiösen Juden hatten sich einfach in dem Denken verstrickt, dass sie es irgendwie schaffen konnten. Ich kann heilig leben. Und dann wird Gott in meinem Leben wirken müssen, weil ich heilig gelebt habe. Genau das ist der Grund, warum sie diesen Stand vor Gott nicht bekamen und warum andere, Nicht-Juden, nicht-religiöse Menschen, diesen Stand einnehmen konnten. Sie hörten, wie Paulus das Evangelium verkündigte, die fast zu schön, um wahr zu sein, gute Botschaft, dass Gott uns liebt, weil er die Liebe ist, nicht weil wir liebenswert sind. Sie nahmen diese Botschaft an und gewannen so eine Beziehung zu Gott und die anderen heiligen Menschen nicht. Wissen Sie, die Menschen, die im Vergleich zu anderen ein wirklich gutes Leben geführt haben, gehören zu den schwierigsten, wenn es darum geht, sie davon zu überzeugen, dass sie ihren Glauben in Jesus setzen müssen, weil sie denken, dass sie nicht dasselbe Maß an Hilfe brauchen, wie der Alkoholiker oder die Prostituierte oder der Mensch in Homosexualität. Aber in Wahrheit brauchen wir alle die Gnade Gottes. Niemand kann vor Gott gerade stehen. Selbstgerechtigkeit ist schlimmer als Homosexualität, Mord oder Ehebruch. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Heute lehre ich das letzte Mal über den Römerbrief. Und wissen Sie, einerseits bin ich fast schon traurig, weil ich über so vieles noch gar nicht reden konnte. Aber andererseits geht es auf zum Nächsten. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich jeden Tag über den Römerbrief reden. Und das ein ganzes Jahr lang. Diese Verse haben so ein Gewicht, so einen Einfluss in meinem Leben. Wissen Sie, die ersten Verse, die der Herr je zu mir gesprochen hat, stehen in Römer 12, 1 und 2. Und zu denen werden wir hier nicht einmal mehr kommen. Römer 11, 29 ist auch ein gewaltiger Vers. Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Römer 12, 9. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In diesem Brief stehen einfach geniale Dinge. Aber heute werde ich ein letztes Mal darüber lehren. Also möchte ich Sie noch einmal ermutigen, sich dieses Buch Gnade, die Kraft des Evangeliums, zu besorgen. Es hat mein Leben verändert. Und dann habe ich hier auch noch einen englischen Bibelkommentar mit dem Titel Life for Today. Hier wird wirklich jeder einzelne Vers im gesamten Römerbrief kommentiert. Und dann gibt es auch noch einen Studienführer, den wir extra darauf ausgelegt haben, Ihnen dabei zu helfen, das, was Sie gelernt haben, auch anderen Leuten näher zu bringen. Und zuletzt haben wir auch noch einen brandneuen Artikel für Sie. Das hier ist aus den Predigten hier im Fernsehen zusammengestellt worden. Und ich habe DVDs, die direkt aus dieser Sendung kommen, und auch CDs mit den Episoden dieser Sendung. Neues und überholtes Material. Ergreifen Sie also die Chance. Heute befassen wir uns mit Römer Kapitel 10 und ich werde mit Römer Kapitel 10, Vers 4 aufhören. Paulus hatte gerade erst darüber geredet, dass die Juden versucht hatten, eine Beziehung zu Gott durch ihre Zugehörigkeit zu erlangen. Also aufgrund dessen, dass sie Juden waren, aufgrund ihres Stammbaumes und ihrer Leistung. Die Pharisäer lehrten damals, dass man all diesen Regeln folgen musste. Es war sogar genau vorgeschrieben, wie viele Schritte man am Sabbat tun durfte. Und wer auch nur einen Schritt zu viel tat, der hatte den Sabbat gebrochen und konnte sogar umgebracht werden. Ich meine, sie zahlten ihren Zehnten sogar auf Minze, Anis und Kreuzkümmel, die Gewürze, die sie mit sich herumtrugen. Vor ihnen erschallte immer eine Trompete und sie beteten und taten all ihre Werke nur, um von Menschen gesehen zu werden. Sie versuchten, sich Gott durch ihre guten Werke zu nähern, ihrer Heiligkeit. Und vielleicht lebten sie wirklich besser als sie oder ich, aber Gott hat noch niemals jemanden zu sich aufgenommen, weil sich die Person besonders gut angestellt hat. In Römer 3, 23 steht, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir können uns Gott also nicht im Fleisch nähern. Junge, ich habe wirklich ausführlich über Römer Kapitel 7 und 8 gesprochen, darüber, dass es nichts zur Sache tut, ob ihr Fleisch die beste Bioqualität überhaupt hat. Wer im Fleisch lebt, kann Gott nicht gefallen, Römer Kapitel 8, Vers 8. Darüber hatte er bis dahin gesprochen und jetzt ging es ihm um die religiösen Juden. Kapitel 10, Vers 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Wissen Sie, schon wieder stehen so viele Dinge in diesem Vers, mit denen wir die ganze Zeit ausfüllen könnten. Aber hier sehen wir, dass der Eifer, den eine Person für Gott hat, nicht mit der Rettung gleichzusetzen ist. Es gibt eine richtige und eine falsche Art, Gott zu suchen. Es gibt Leute, die sich nach Gott ausstrecken, aber ihn Mohammed oder Buddha nennen. Ich weiß, allein, dass ich das jetzt gesagt habe, bringt schon einige Christen auf die Palme, die sagen, du kannst doch nicht so über die Religion eines anderen reden. Die meinen es doch wirklich ernst und solange man irgendwie an Gott glaubt, reicht es doch aus. Nein, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nicht viele Wege zu Gott. Es gibt nur einen Weg zu Gott und so viele Leute, die mit aufrichtigem Eifer vorangehen. Aber sie suchen Gott in all den anderen Religionen. Und das wird einfach nicht funktionieren. Wissen Sie, Allah und Gott sind nicht ein und derselbe und ich weiß, dass einige daran Anstoß nehmen und mich jetzt einen Rassisten nennen oder was ihnen sonst noch so einfällt. Ich liebe Menschen und ich sage ihnen die Wahrheit, weil ich sie liebe. Ich sage es ihnen, Allah und Gott der Allmächtige sind nicht dieselbe Person. Es gibt nur einen wahren Gott und das ist nicht Allah, das ist nicht Buddha, das ist nicht Hare Krishna und auch nicht Hare Lam. Jesus ist Gott im Fleisch und er ist der einzige Weg zum Vater. Nur weil eine Person Eifer und Begeisterung für Gott hat, bedeutet das nicht gleichzeitig Errettung. Die religiösen Juden hatten wahren Eifer für Gott, aber sie hatten keine Errettung. Junge, ich weiß, ich treffe hier ganz schön krasse Aussagen und ich weiß, dass das gerade in unserer politisch korrekten Welt ungern gehört wird. Und ich weiß auch, dass ich einige Leute mit diesen Aussagen wirklich verärgere, aber ich wiederhole nur, was hier in der Bibel steht. Paulus sagt klar, diese Leute haben echten Eifer für Gott, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ihnen fehlt die wahre Erkenntnis und schauen Sie sich Vers 3 an. Denn weil sie, also diejenigen mit Eifer, die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Junge, das ist ganz schön heftig. Es gibt zwei Arten der Gerechtigkeit. Hier steht, dass es eine Glaubensgerechtigkeit gibt, die von Gott kommt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und dann gibt es noch die Selbstgerechtigkeit, eine Werkgerechtigkeit sozusagen. Es gibt so viele Leute, die Gott suchen, ihn aber niemals finden werden, wenn sie zu stark in ihrer Selbstgerechtigkeit verstrickt sind, sich also zu sehr auf ihre Werke verlassen. Hier sehen wir ganz klar, dass es diese zwei Arten der Gerechtigkeit gibt. Ich habe schon einmal im Rahmen dieser Serie darüber geredet, aber die einzige Gerechtigkeit, die wirklich zählt, wenn wir eine aufrichtige Beziehung zu Gott haben wollen, ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Wenn wir an das glauben, was Jesus für uns getan hat, darauf vertrauen und unseren Glauben auf ihn setzen, das ist das Einzige, was uns einen Zugang zu Gott verschaffen kann. Aber die Selbstgerechtigkeit kann uns auch dienen, nicht wenn es darum geht, eine Beziehung zu Gott zu bauen, denn dann ist das ganz egal, wie gut wir uns anstellen. An seinen Maßstab werden wir niemals heranreichen. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, außer Jesus. Selbstgerechtigkeit ist komplett unnütz in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott, aber nicht, wenn es um unsere Beziehung zu anderen Menschen geht. Sie werden andere Menschen anständig behandeln müssen oder sie werden um die Konsequenzen nicht herumkommen. Sie müssen das Richtige tun, sonst werden die Folgen für sich selbst sprechen. Sünde und Selbstgerechtigkeit geben dem Feind ein Anrecht an ihrem Leben. Es gibt also verschiedene Arten der Gerechtigkeit und wir brauchen eine Art Selbstgerechtigkeit, um anderen Leuten überhaupt von Gott erzählen zu können. Wir müssen ja irgendwie mit unseren Mitmenschen zurechtkommen und dem Feind die Tür zuschlagen, damit er keinen Zugang zu unserem Leben bekommt. Ja, wir müssen tun, was richtig ist, aber genau diese Selbstgerechtigkeit hindert sie daran, sich der Gerechtigkeit Gottes zu unterwerfen, wenn sie sich nur noch darauf verlassen, was sie tun, sobald es um ihre Beziehung zu Gott geht. Anders formuliert, sie können sich nicht gleichzeitig auf Selbstgerechtigkeit und auf Glaubensgerechtigkeit verlassen. Entweder das eine oder das andere. Wenn es um Menschen geht, dann können sie sich nicht nur auf ihre Glaubensgerechtigkeit verlassen. Dann würden sie ja einfach da sitzen und sagen, Gott liebt mich doch, egal was ich tue. Und ja, das ist alles schön und gut. Und Gott liebt sie wirklich, egal was sie tun. Aber ich kann Ihnen eines versichern. Wenn sie das Gesetz brechen, dann kommen sie ins Gefängnis und dann tut es erstmal nichts zur Sache, was Gott über sie denkt. Glaubensgerechtigkeit hilft ihnen nicht weiter, wenn sie mit den Menschen in Ungerechtigkeit umgehen. Sie brauchen eine Art Selbstgerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite ist ihre Selbstgerechtigkeit komplett unbrauchbar, wenn es um ihre Beziehung zu Gott geht. Da tun auch all ihre guten Werke nicht wirklich etwas zur Sache. Gott schaut nicht auf ihre guten Werke, er schaut auf das, was Jesus getan hat, und alles, was sie tun können, ist Glauben. Es heißt in Römer Kapitel 5, Vers 2, wir haben im Glauben auch Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Glaube ist das Einzige, was wir beitragen können, nicht unsere guten Werke, nicht unsere tägliche gute Tat. Ihre Selbstgerechtigkeit bringt sie nirgendwo hin, wenn es um Gott geht, genau das steht hier. Wenn sie sich nur darauf fokussieren, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, also eine Werkgerechtigkeit, wortwörtliche Selbstgerechtigkeit, dann haben sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes untergeordnet, die aus Glauben kommt. Es ist entweder oder. Sie können nicht einfach behaupten, ich lebe jetzt mal so gerecht, wie ich kann, und Jesus, du kannst dann gerne ausgleichen, was noch fehlt. Lassen Sie uns weitergehen. Ich habe leider keine Zeit mehr, all diese Verse anzuschauen, deshalb machen wir jetzt in Römer Kapitel 11, Vers 6 weiter. Dort heißt es, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Ich weiß, viele Worte, aber im Grunde steht hier nur, es ist das eine oder das andere. Entweder verlassen Sie sich auf Ihre Werke, Leistung oder auf die Gnade Gottes, aber unmöglich auf beides. Wenn Sie Ihre Werke mit Gnade verbinden, dann ist die Gnade keine Gnade mehr. Und wenn Sie Gnade mit Werken verbinden, dann sind die Werke nicht mehr dieselben. Entweder werden Sie aufgrund Ihrer eigenen Tugend errettet oder aufgrund der Gnade Gottes. Und wenn ich Ihnen eines versichern kann, dann, dass kein einziger Mensch aufgrund seiner eigenen Werke errettet werden kann. Das kann nur die Gnade Gottes. Wenn Sie Ihren Glauben in das setzen, was Gott getan hat, dann werden Sie auch die richtigen Dinge tun. Aber diese Dinge sind dann das Nebenerzeugnis. Es ist die Frucht Ihrer Errettung, nicht die Wurzel. Was ich hier sage, ist so wichtig, und die meisten Menschen begreifen es einfach nicht. Stattdessen kombinieren Sie Gnade und Werke. Wissen Sie, es gibt nichts Schlimmeres, als das Evangelium zu verdrehen. Es wäre um einiges einfacher, eine Person davon zu überzeugen, dass Jesus ihr Retter ist, wenn man einfach sagen könnte, nun gut, ich bin heilig, und weil ich heilig bin, muss Gott mich annehmen. Es wäre doch viel einfacher, einen Menschen so für Gott zu gewinnen, weil ich mit dem Gesetz als Schablone schnell mal jemanden perfekt zugeschnitten bekommen würde. Wissen Sie, ich schaue ab und zu Videos von Ray Comfort. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir standen schon per E-Mail in Kontakt. Und einige der Interviews, die er so macht, haben mich wirklich beeindruckt. Er geht auf die Straße und stellt den Passanten Fragen wie, kommen Sie in den Himmel? Und die Antwort ist meist, ja, das glaube ich. Dann fragt er, warum? Die Antwort, weil ich ein guter Mensch bin. Ich habe mehr Gutes getan als Schlechtes. Ach ja, und dann fängt er an, mit dem Gesetz zu argumentieren. Haben Sie schon einmal gelogen? Ja. Und dann zitiert er die Bibel, dass alle Lügner einen Teil in dem See haben werden, der von Feuer und Schwefel brennt. Und so weiter und so fort. Und in kürzester Zeit schafft er es, den Leuten zu zeigen, dass sie nicht so gut sind wie gedacht. Er benutzt das Gesetz so treffend, um ihre Sünde zu beschreiben und macht ihnen klar, wenn Gott wirklich Heiligkeit fordert, ich aber gesündigt habe, dann brauche ich einen Retter. Das ist gar nicht so schwer. Wenn die Person von vornherein glaubt, dass sie sich sozusagen selbst retten kann, wissen Sie, wann es schwer wird? Sobald jemand sagt, klar, bin ich nicht gut genug. Ich kann mich bestimmt nicht selbst retten, aber deshalb tue ich meinen Teil. Und dann hat Jesus ja auch etwas getan. Ich stehe im Zentrum. Ich mache den Großteil. Ich tue all diese Dinge und Gott gleicht einfach den Unterschied aus. Genau das hat Paulus die Verdrehung des Evangeliums genannt. Lassen Sie mich Ihnen das kurz vorlesen. Galater Kapitel 1, Vers 6. Paulus schreibt hier, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Schauen Sie mal gut hin, Gnade und Evangelium beschreiben für ihn dasselbe. Wer keine Gnade verkündigt, der verkündigt auch nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ein Evangelium der Gnade. Vers 7, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Dieser Problematik hat er sich im Galaterbrief zugewendet und genau darüber rede ich hier auch. Denn die meisten Gemeinden leben genau in diesem Spannungsfeld. Sie würden sich nicht einfach zurücklehnen und behaupten, ach, ich bin heilig und Gott muss mich einfach annehmen. Denn ich habe mich besser angestellt als alle anderen. Die meisten Menschen sind nicht so verblendet oder dermaßen arrogant. Aber stattdessen sagen sie, ja klar brauche ich Jesus. Jesus hat mich von neuem geboren und das brauche ich unbedingt. Ich brauche das, wofür er bezahlt hat, aber nicht nur. Ich muss auch meinen Teil beitragen. Ich muss heilig sein. Jesus allein reicht nicht aus. Glaube an Jesus ist nicht alles. Ich muss auch heilig sein. Wer das glaubt, der hat das Evangelium verdreht. Aber im Grunde lebt die moderne Gemeinde genau so. Alles wird irgendwie in einen Topf geworfen. Das ist eine Verdrehung des Evangeliums und so schwer verständlich zu machen. Es ist schwieriger, diejenigen zu erreichen, die mit einem Fuß drin und mit dem anderen draußen sind. Aber noch einmal zurück zu Römer 11,6. Entweder Gnade oder Werke, aber keinesfalls beide zusammen. Wenn sie nur durch das gerettet werden können, was Jesus für sie getan hat, dann ist egal, was sie dem beizufügen haben. Nein, allein Jesus. Ich habe das schon einmal gesagt. Jesus plus etwas ist gleich nichts. Aber Jesus plus nichts außer Glaube an Jesus ist gleich alles. Und wissen Sie, meistens werden nicht die Leute sauer auf mich, die sowieso in Sünde leben, weil es sich hier ja um gute Nachrichten für sie handelt. Sagst du mir etwa, dass Gott mich liebt und mich komplett annimmt, dass ich eine Beziehung mit ihm haben kann, obwohl ich es absolut nicht verdient habe? Ganz richtig. Menschen, die schon mal ein gänzlich unheiliges Leben geführt haben, lieben diese Neuigkeiten, denn es sind gute Neuigkeiten. Aber wissen Sie, es sind die religiösen Menschen, die das nicht hören wollen. Wissen Sie, wer Jesus überhaupt verfolgt hat? Die Römer hätten Jesus nicht gekreuzigt. Pilatus hätte Jesus nicht ans Kreuz hängen lassen, wenn es seine Entscheidung gewesen wäre. Es waren die religiösen Juden. Die religiösen Juden haben Jesus und Paulus verfolgt und auch die frühen Christen des Neuen Testaments. Es sind immer die religiösen Leute gewesen. Und wissen Sie auch warum? Religiöse Leute sind auf das, was sie erreicht haben, stolz. Und sie wollen sichergehen, dass auch alle von ihrer Heiligkeit wissen. Die Pharisäer zu Zeiten Jesu trugen lange Roben und sogenannte Phylakterien, Gebetsriemen, um ihre Stirn gebunden. Weil in 5. Mose 6 steht, dass man das Wort Gottes allzeit vor Augen halten soll. Und natürlich soll das einfach bedeuten, dass man sein Herz stets auf die Worte Gottes gerichtet haben soll, dass man darüber nachsinnt und das Wort Gottes in seinem Herzen regieren lässt. Aber sie hatten das wörtlich genommen und sich so ein Teil um den Kopf gebunden, das vor ihren Augen herunterhing. Und darauf standen Bibelstellen, sodass sie das Gebot aus 5. Mose auch tatsächlich erfüllen konnten, obwohl es darum gar nicht ging. Trotzdem, sie trugen immer die Gebetsriemen, um das Wort Gottes vor sich zu halten, und dennoch brachen sie das Wort ständig in ihrem Herzen. Also das, worum es wirklich ging. Sie hatten alle möglichen religiösen Traditionen. Sie vertrauten auf ihre eigene Leistung und waren so stolz auf sich selbst. Genau deshalb verfolgten sie Jesus, denn Jesus kam und gab jedem die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu haben. Eine Frau wurde beim Ehebruch erwischt und Jesus sagte, ich werde dich nicht verdammen, geh und sündige nicht mehr. Junge, die Juden hassten das, denn das bedeutete ja auch, dass ihnen all ihre Heiligkeit gegenüber der Frau, die gerade Ehebruch begangen hatte, oder auch dem Steuereintreiber Matthäus keinen Vorteil gewährte. Es war die reinste Beleidigung ihrer Heiligkeit. Sie stellten sich selbst in den Vordergrund und nicht Gott. Die religiösen Leute hassten Jesus. Es waren die Religiösen, die ihn letztendlich kreuzigten. Und es sind auch heute noch die religiösen Leute, die das wahre Evangelium nicht ausstehen können. Wissen Sie, diese Sendung wird auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Potenziell könnten 3,2 Milliarden Menschen damit erreicht werden. Und ich kann Ihnen eines versichern. Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen verabscheuen, was ich hier sage, weil sie in einem religiösen System groß geworden sind, in dem es darum geht, auf die eigene Heiligkeit zu setzen. Wenn ich dann komme und einfach mal klarstelle, dass die eigene Heiligkeit kein Sack Reis wert ist und man seinen Glauben in Jesus setzen muss, dann fühlen sich diese Leute zutiefst beleidigt. Im Grunde sage ich ja, dass all ihre guten Taten für nichts waren, aber auch das ist nicht wahr. Ein heiliges Leben kann ihnen so dienlich sein. Zwar eben nicht, wenn es um Gott geht, aber zum Beispiel mit ihren Mitmenschen. Wenn sie mit den Menschen um sich herum richtig umgehen, wenn sie in Liebe wandeln, dann wird das ihnen einiges bringen und die Menschen werden gerne mit ihnen zusammen sein. Selbstgerechtigkeit ist nicht komplett unnütz. Aber dann, wenn es um Gott geht. Gott hat keinen von uns angenommen, weil wir gut genug gewesen sind. Ganz egal, wie gut wir uns anstellen, unsere eigene Gerechtigkeit wird niemals gut genug sein. Wir werden niemals an den Maßstab Gottes heranreichen. Wir müssen seine Gerechtigkeit aus Glauben empfangen, Römer Kapitel 10, Vers 3. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wissen Sie, ich war mal auf einer Veranstaltung mit einem Kerl, der so begeistert von der Gnade Gottes gewesen war. Er hatte richtig verinnerlicht, dass sich alles nur um die Gnade Gottes drehte. Er hatte verstanden, dass das Gesetz darauf ausgelegt war, unsere Sünde aufzuzeigen, dass es uns verdammte, uns tot brachte und uns an unsere eigenen Grenzen trieb. Er hatte all diese Wahrheiten verstanden, aber dann ging er so weit, dass er sogar behauptete, dass das Gesetz komplett abgeschafft werden sollte. Wir sollten nicht einmal mehr einen Maßstab für gut und schlecht haben. Wir sollten gut und schlecht gar nicht mehr erkennen können, denn so etwas wie gut und schlecht gab es nach seiner Auslegung gar nicht mehr. In Jesus sind wir ja alle akzeptiert und nun können wir machen, was wir wollen. Das passiert, wenn wir eine Wahrheit ins Extrem treiben. Irrlehre ist einfach nur eine Wahrheit, die alle andere Wahrheit ausschließt. Aber dieser Vers hier stellt das richtig. Hier steht, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Hier steht nicht einfach das Ende des Gesetzes. Das Gesetz gibt es immer noch. Das Gesetz kann immer noch zweckgemäß angewendet werden. Ich habe schon darüber gesprochen, und zwar steht in 1. Timotheus Kapitel 1, das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen. Das Gesetz hat immer noch einen Sinn und Zweck für den Verlorenen. Selbst diejenigen, die von neuem geboren worden sind. Sie brauchen das Gesetz zwar nicht, um eine Beziehung zu Gott zu führen, aber nehmen wir mal an, sie sind Verkäufer. Sie verkaufen ein bestimmtes Produkt und fragen sich, muss ich den Leuten alles über mein Produkt erzählen oder nur die guten Dinge? Ich werde ja niemanden anlügen, aber sage einfach nicht alles. Vielleicht kommen die Kunden dann zwar zum falschen Schluss, aber im Endeffekt habe ich ja die Wahrheit gesagt. Vielleicht fragen Sie sich, ob das okay ist oder nicht. Wenn Sie einmal das Gesetz aufschlagen, 2. Mose 20, dann steht dort nicht, man soll nicht lügen, sondern du sollst kein falsches Zeugnis reden. Das ist ein falsches Zeugnis. Sie können einem Menschen nichts als die Wahrheit sagen und dennoch einen falschen Schluss zulassen, wenn Sie sich selbst herauspicken, welche Informationen Sie nun tatsächlich weitergeben wollen und welche nicht. Sehen Sie, selbst ein Christ hat für das Gesetz Verwendung. Nicht, wenn es darum geht, von Gott angenommen zu werden, aber wenn Sie wissen wollen, was Gott von Ihnen in einer bestimmten Situation möchte. An sich ist am Gesetz nichts falsch. Das Problem war, dass wir Menschen nicht perfekt sind und es nicht einhalten konnten. Aber es zeigt uns nichtsdestotrotz, was Gottes Maßstab ist. Und er hat ganz klar gesagt, wir sollen kein falsches Zeugnis geben. Wenn Sie jetzt dieser Verkäufer wären, dann wüssten Sie, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Sie all das Schlechte doppelt und dreifach betonen müssen. Sie müssen nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Aber Sie müssen ehrlich sein und das Gesetz hat Ihnen das offenbart. Selbst als Christ profitiert man also davon zu wissen, was Gott richtig und falsch nennt, aber wir leben nicht aus dem Gesetz heraus. Christus ist das Ende des Gesetzes, und zwar damit wir vor Gott gerade stehen können, nicht damit wir das Gesetz abschaffen können. Das Gesetz hat immer noch einen Sinn und Zweck, aber Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der an ihn glaubt. Junge, das sind gewaltige Verse. Paulus schreibt weiter, dass wir nicht selbst in den Himmel aufsteigen müssen, indem wir heilig sind und alles richtig machen, und wir müssen auch nicht in die Hölle herabsteigen, indem wir uns selbst verdammen und uns unsere Strafe selbst auferlegen und leiden. Denn Jesus ist gekommen und hat all das schon für uns getan. Er ist für uns aus dem Himmel herabgekommen und ist für uns in die Hölle hinabgestiegen. Er hat es bereits getan. Was müssen wir dann noch tun? In Römer Kapitel 10, Vers 9 steht, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist. Wenn wir in unseren Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet werden. Mehr müssen Sie nicht tun. Sie müssen Jesus einfach nur zu Ihrem Herrn machen. Das bedeutet nicht, dass Sie niemals wieder einen Fehler machen werden. Nein, aber Sie müssen Ihr Leben umkrempeln und sagen, ich will, dass du mein Herr bist. Die Gnade ist mehr als genug. Wir werden alle versagen und verfehlen. Wir müssen einfach nur gewillt sein, ihn zu unserem Herrn zu machen. Es mit unserem Mund bekennen und in unserem Herzen glauben. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es geht allein um das, was Jesus für uns getan hat und nicht um das, was wir für Jesus tun. Sie dürfen Errettung als Geschenk empfangen. Wissen Sie, vielleicht haben Sie Jesus noch nie zu Ihrem Herrn gemacht, aber ich habe Ihnen genügend Bibelstellen an die Hand gegeben. Wir würden uns von Herzen freuen, wenn Sie die Nummer anrufen, die nun auf Ihrem Bildschirm erscheint. Nicht nur, damit Sie diese Materialien zugeschickt bekommen können, sondern auch, damit jemand mit Ihnen beten kann und Sie Gott Ihr Leben geben können. Dort wird man Ihnen diese Bibelstellen noch einmal erklären und mit Ihnen beten. Heute können Sie zu einem brandneuen Menschen werden. Wenn Sie das noch nicht getan haben, dann rufen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm an. Und denken Sie daran, heute biete ich diese Produkte ein letztes Mal im Rahmen dieser Sendung an. Ich habe dieses Buch für Sie. Einfach eine geniale Lehre. Dann habe ich ein englisches Kommentar, das jeden Vers im Römerbrief einzeln beleuchtet. Und dann gibt es einen Studienführer, der darauf ausgelegt worden ist, dass Sie all diese Wahrheiten anderen Leuten näher bringen können. Und dazu gibt es auch noch brandneue CDs und DVDs, die aus dieser Sendung über den Römerbrief entnommen worden sind. Heute bieten wir Ihnen diese Materialien im Rahmen dieser Sendung ein letztes Mal an. Also hören Sie den folgenden Ansagen zu, rufen Sie an oder schreiben Sie uns, um diese Artikel zu erhalten. Ich tue das, was ich tue, aus zwei Gründen. Erstens hat Gott mein Leben verändert. Und es ist genau wie bei dem Mann, dem der Herr gesagt hat, geh nicht hin und erzähle auch niemandem, was mit deiner Tochter passiert ist. Und er konnte es nicht geheim halten. Wenn Sie von Gott berührt werden und Sie jemanden einfach nur sagen wollen, dass Sie diese gute Nachricht bekommen haben, dann wollen Sie es den Leuten erzählen. Aber darüber hinaus glaube ich, dass Gott einen besonderen Ruf auf meinem Leben hat. Und ich meine, Gott hat mich tausende Male ermutigt. Und am 4. November 2014 weckte er mich um 3 Uhr morgens auf und sagte, der Grund, warum ich dich aufgezogen habe, ist, dass du die Meinung der Menschen über mich änderst. Und wenn sich ihre Meinung über mich ändert, dann werden sie ihrerseits ihre Welt verändern. Unsere Partner sind für alles, was wir tun, von wesentlicher Bedeutung. 53% der Menschen, die uns schreiben und sich mit uns in Verbindung setzen, geben nichts. Und wir schicken ihnen das Material. Und der Grund, warum ich meine Kassetten weggebe, ist, dass ich zu Beginn unseres Dienstes, als wir in Sigerville, Texas, Pastoren einer kleinen Kirche waren, Gott einfach ein Versprechen gegeben habe. Ich sagte, Gott, wenn du mir jemals etwas zeigst, das das Leben eines anderen Menschen verändern könnte, werde ich ihm niemals den Zugang dazu verweigern, nur weil er kein Geld hat. Die erste Antwort, die ich von Menschen bekomme, die mit unserem Dienst in Kontakt kommen, ist, dass sie Gott einfach in einem ganz anderen Licht sehen, als sie ihn je gesehen haben, was sie dazu veranlasst, auf Gott zu reagieren. Das ganze Motiv, das hinter Charis steht, ist 2. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 und 2, wo Paulus sagt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das war meine ganze Motivation. Und als ich das Charis Bible College gegründet habe, war es, weil ich sehen konnte, dass es eine Möglichkeit war, diese Verse zu erfüllen. Durch Charis gehen wir mit den Menschen tiefer in das hinein, als ich es im Fernsehen oder durch ein Buch oder etwas Ähnliches tun kann. Und was wir hoffen, damit zu erreichen, ist es, Menschen zu Jüngern zu machen. Und das ist bereits geschehen. Wir haben Menschen auf allen Kontinenten der Welt, die andere Menschen erreichen. Und durch sie haben wir einen Einfluss, den ich niemals haben könnte.